ARD.
Das ist ein besorgniserregender Befund dahingehend, dass an einer ganz zentralen Stelle in der Bildungskarriere unserer Kinder, nämlich da, wo in 14 von 16 Bundesländern der Übergang von der 4. in die 5. Klasse und damit der Übergang von der Grundschule auf die weiterführende Schule ansteht, doch ein Viertel der Kinder nicht über ausreichende Lesekompetenzen verfügt, um tatsächlich sich eigenständig Wissen aneignen zu können durch Lesen im Unterricht oder auch außerhalb des Unterrichts und in den verschiedenen Fächern vermutlich auf der weiterführenden Schule große Probleme haben wird, folgen zu können.
Synapsen. Ein Wissenschaftspodcast von NDR Info.
Wir haben eine Lesekrise. In den Grundschulen, in den weiterführenden Schulen und auch unter den Erwachsenen. Denn zum einen gibt es tausende Kinder und Jugendliche, die mit Worten und Texten richtig große Probleme haben. Das zeigen uns PISA, IGLU und viele andere Studien. Weniger bekannt ist aber die Tatsache, dass tagtäglich auch Millionen Erwachsene in Deutschland mit Lese- und Schreibproblemen kämpfen. Wie verändert es das Leben der Menschen, die nicht gut lesen können und immer auf andere angewiesen sind? Wie wirkt es sich auf unsere Gesellschaft aus, wenn es so vielen so schwer fällt, geschriebene Informationen zu verstehen? Und woran liegt es überhaupt, dass sich die Lesekompetenz von Kindern in Deutschland seit Jahren immer weiter verschlechtert? Das sind nur einige der Fragen, die wir heute bei Synapsen besprechen wollen. So tiefgehend und nachvollziehbar, wie ihr das von uns gewohnt seid. Denn wir wollen uns in unserem Wissenschaftspodcast richtig Zeit nehmen, um auch zu zeigen, wie Wissenschaft zustande kommt und dass es immer mehr als nur zwei Seiten gibt. Ich bin Maja Bachtiarewitsch. Willkommen. Heute bei mir im Studio ist meine Kollegin Jenny Witt, die sich oft mit Bildungsthemen beschäftigt. Hi Jenny.
Hallo Maja.
Um den Kern des Problems mal zusammenzufassen. Mit dem Lesen läuft's gar nicht gut. Denn in den letzten Jahren gab es viele ziemlich erschreckende Ergebnisse aus der Bildungsforschung.
Ja, genau. Nicht nur, aber vor allem zum Thema Lesen. Und das bezieht sich sowohl auf Kinder im Grundschulalter als auch auf die in den weiterführenden Schulen. Wie wir anfangs schon gehört haben, im Mai vergangenen Jahres kam die IGLU-Studie heraus. Das ist die internationale Grundschulleseuntersuchung. Mhm. Die wird alle 5 Jahre durchgeführt. Und im jüngsten Durchgang wurden etwas mehr als 4.600 ViertklässlerInnen überprüft. Sie sollten dabei 2 Texte lesen und wurden dann zu den Inhalten befragt. Mhm. Und das Ergebnis war ziemlich ernüchternd, nämlich, dass ein Viertel aller Viertklässler einfach nicht gut genug lesen kann, um einen Text zu verstehen. Sie nehmen also den Inhalt, ne, die Bedeutung einfach nicht auf, weil sie sich so mit den Wörtern und Sätzen selbst abkämpfen. Da kommt das Leseverstehen gar nicht erst zustande.
Mhm. Und im vergangenen Oktober klingelten dann wieder die Alarmglocken, denn da sprach nämlich das Institut für Qualitätsentwicklung im Bildungswesen, also das IQB, von, Zitat, besorgniserregenden Ergebnissen in seinem Bildungstrendsbericht.
Genau, das IQB überprüft die Sprachkompetenzen in Deutsch und Englisch, und zwar bei Neuntklässlern, die den mittleren Schulabschluss anstreben. Mhm. Tja, und da erreichte rund 1/3 der Schülerinnen und Schüler nicht einmal den Mindeststandard in Deutsch. Also sie scheiterten sowohl am Lesen und Zuhören als auch an der Orthographie.
Also an Rechtschreibung und Zeichensetzung.
Ja, und beide Studien zeigen ganz klar eine Verschlechterung. Unter den Neuntklässlern verfehlten 16 Prozentpunkte mehr den Mindeststandard in Deutsch als noch beim vorigen IQB-Bericht zu diesen Fächern vor 7 Jahren. Das ist echt ein riesiger Anstieg, ne? Und bei den Grundschülern, die ja in der IGLU-Studie erfasst wurden, da hat sich die Lesekompetenz seit 2006 auch immer weiter verschlechtert. Wie gesagt, zuletzt konnte ein Viertel der ViertklässlerInnen nicht gut lesen. Das ist deutlich mehr als in der letzten Untersuchung. Da war es nur 1/5. Mhm. Und selbst das ist ja schon eine Menge.
Und dann kam im Dezember ja noch die PISA-Studie dazu. Und da gab es doch auch die klare Botschaft, dass die schulischen Leistungen ganz stark abfallen.
Ja, die PISA-Studie ist die internationale Schulleistungsstudie der OECD, also der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Das ist ja eine ganz bekannte Studie. Und auch da kamen wieder richtig besorgniserregende Nachrichten. Für Deutschland fiel diese Studie tatsächlich schlechter aus als je zuvor, sowohl im Lesen als auch in Mathe und den Naturwissenschaften. In der Lesekompetenz und Mathematik hatten die SchülerInnen zwischen 2018 und 2022 quasi das Pensum eines ganzen Schuljahres verloren. Das ist schon gravierend.
Das ist jetzt aber die Zeit, in die Corona fiel. Inwiefern hat das denn damit zu tun?
Nein, es lag nicht an Corona per se, denn dieser Trend, dieser Leistungsabfall, der fiel schon in den PISA-Studien 2012 und 2015 auf. Hm. Natürlich mag Corona die Leseprobleme und Lernprobleme noch verschlimmert haben. Die Daten decken die Jahre von 2018 bis 2022 ab. Da sind die Pandemiejahre natürlich komplett drin enthalten. Also insgesamt sind da schon sehr viele Weckrufe und sehr viele Daten, die belegen, dass eine Menge Kinder und Jugendliche nicht gut lesen und nicht gut schreiben können. Und für sie ist das Lesen halt anstrengend und unangenehm. Und damit müssen sie sich manchmal sehr quälen, weswegen ihnen das Lernen insgesamt natürlich ziemlich schwerfällt.
Mhm. Unterm Strich besteht ja viel Handlungsbedarf. Das ist ja auch das Fazit dieser ganzen Studien.
Ja, genau. In der letzten IGLU-Studie gab es zum Beispiel ganz konkrete Empfehlungen, dass Probleme in der Sprachentwicklung früh und flächendeckend diagnostiziert werden sollten, dass diese Kinder dann aber auch verpflichtend gefördert werden sollten, damit sie überhaupt einen guten Schulstart hinlegen können. Und da gehen wir auch noch viel genauer drauf ein. Glücklicherweise gibt es aber auch schon richtig vielversprechende Lösungsansätze, über die wir heute sprechen werden. Das ist natürlich auch ein Hoffnungsschimmer.
Mhm.
Hier in Hamburg läuft zum Beispiel seit 10 Jahren ein sehr erfolgreiches Leseprogramm namens Leseband.
Band? Also, was bedeutet der Band?
Band heißt da, dass sich eine tägliche Leseeinheit durch die Woche zieht, wie ein Band oder ein roter Faden sozusagen. Mhm. Und da können wir auch mal kurz reinlauschen.
Wir starten mit dem Lesen. Lege deinen Finger auf das P. Das Eins, zwei, drei. Pfannkuchen für alle. Die Erdmännchen haben großen Hunger. Fantastisch.
Da liest eine Klasse gemeinsam ein Buch im Chor.
Ja, total niedlich. Darf ich vorstellen, das ist die Klasse 2C an der Grundschule Kirchdorf im Süden von Hamburg. Und was du da hörst, ist, wie sie gemeinsam mit ihrer Lehrerin Jasmin Knoll gerade die Lesezeit machen. Das hört sich ganz einfach an, ne?
Ja.
Wie du schon sagst, als ob da alle Kinder einfach ein Buch zusammen mit ihr lesen. Aber es ist tatsächlich weitaus mehr, denn dieses tägliche 20-minütige Leseband nutzt ganz bestimmte Methoden, um Kindern mit dem Lesenlernen zu helfen. Lesewürfel beispielsweise. Und lesen auch in kleineren Grüppchen, wo Vorlesen viel weniger Druck erzeugt als vor der gesamten Klasse. Und auch das gemeinsame Austüfteln von neuen Wörtern gehört dazu. Also gemeinsamer Spaß am Lesen und sich gegenseitig helfen sind dabei zwei ganz wichtige Dinge, die Kinder sehr stark motivieren. Und es ist tatsächlich so, dass diejenigen, die mit dem Leseband lernen, sehr viel schneller, sehr viel weiterkommen als andere Kinder, die es nicht haben. Dazu gab es recht früh eine Studie, die hier in Hamburg durchgeführt wurde, und davon kann ich dir gleich mehr erzählen.
Dann lass uns mal mit den Ursachen anfangen. Sag mal, Jenny, das hat sich doch die Bildungsforschung angeguckt. Was sind denn da die Ergebnisse? Warum hat sich die Lesekompetenz von Kindern so verschlechtert? Was steckt dahinter?
Auf jeden Fall hat sich die Bildungsforschung dieses Thema angeguckt. Das ist ja eine zentrale Frage, denn ohne die Ursachen zu verstehen, lassen sich ja auch keine Lösungsansätze ausarbeiten. Nele McElveny, die wir ja schon am Anfang gehört hatten, leitet ja die IGLU-Studie in Deutschland, von der wir schon gesprochen haben. Sie ist Professorin für empirische Bildungsforschung an der Technischen Universität Dortmund und sagt, dass die jüngste IGLU-Studie auf mehrere Gründe hinweist.
Wir können davon ausgehen, dass es hier ein ganzes Ursachenbündel ist, was ungünstig zusammenkommt und dann zu solchen Ergebnissen, wie wir sie jetzt bei IGLU gefunden haben, führt. Also sicher geprägt durch die Einschränkung der Corona-Pandemie, die es in den Jahren davor ja gab, wo Distanzunterricht in vielen Fällen war, wo Kinder alleine lernen mussten, wo auch das mit dem digitalen Unterricht ja in vielen Feldern nicht so optimal geklappt hat. Also Corona sicher für die aktuellen Befunde eine zentrale Ursache und das kann man auch empirisch ganz gut zeigen. Ein anderer Punkt ist, und auch das ist empirisch gut nachzuzeichnen, dass sich unsere Schülerschaft in Deutschland in den letzten Jahren und auch Jahrzehnten deutlich verändert hat, dass wir einen substanziellen Anteil von Kindern mit Zuwanderungshintergrund haben, entweder ihrer Familien oder auch inzwischen wieder in bedeutsamem Ausmaß Kinder, die selber Zuwanderungserfahrung haben, die also woanders geboren sind und zunächst aufgewachsen sind. Und wo wir sehen, dass das Thema Sprachkompetenz, was ja für das Lernen, auch da wieder in allen Fächern und dann auch ganz konkret beim Lesen, hochgradig relevant ist, eben nicht so gefördert wurde, so ausreichend vorhanden ist, dass alles andere dann gut funktioniert.
Okay, also als Gründe können wir Corona und die Tatsache, dass es jetzt mehr Kinder in den Schulen sind, die Deutsch eben nicht als erste Sprache sprechen. Aber wenn die Leseprobleme in den Grundschulen schon seit 2006 angestiegen sind und generell so viele Kinder betreffen, dann muss es doch da noch andere Gründe geben.
Also ein weiterer statistisch relevanter Faktor ist, wie privilegiert oder eben unterprivilegiert eine Familie ist. Es ist nämlich schon seit Jahrzehnten in Deutschland so, dass Kinder aus einkommensschwachen Familien in der Schule nicht so gut vorankommen wie die aus wohlhabenderen Schichten. Das leuchtet ja auch leider ein, ne, wenn du drüber nachdenkst. Wenn man sich zum Beispiel keine Nachhilfe oder Lern-Apps für die Kinder leisten kann, dann bedeutet es eben, dass diese Kinder einfach weniger Unterstützung erhalten oder auch, wenn die Familie weniger Bücher zu Hause hat, in denen die Kinder schon früh schmökern können, um diese Liebe zum Lesen eben herzustellen.
Oder wenn die Eltern zum Beispiel einfach so viel arbeiten, dass sie gar keine Zeit haben, mit ihren Kindern zu lesen oder selbst zu lesen und sozusagen ein Vorbild zu sein, dass sie selbst lesen, dass die Kinder sich das abgucken können.
Ganz genau, das ist ja eine völlig wichtige Rolle. Und gerade wenn du siehst, dass deine Kinder gerade beim Lesenlernen noch Probleme haben, dann möchtest du dich hinsetzen und sie unterstützen dabei. Und wenn du die Zeit nicht hast, wie du sagst, dann ist das unheimlich schwierig. Das hat mir auch Nele McElveny nochmal erklärt.
Wir wissen, dass sozialer Hintergrund und Bildungserfolg in Deutschland nach wie vor stark gekoppelt ist, deutlich stärker, als das in anderen Ländern der Fall ist. Das ist jetzt kein Naturgesetz, dass das so sein muss, aber in Deutschland beobachten wir das schon lange. Und wir konnten bei Iglo auch ganz konkret zeigen, bedauerlicherweise zeigen, muss man an der Stelle ja sagen, dass dieser Zusammenhang in den letzten 20 Jahren auch nicht kleiner geworden ist. Also in Sachen Bildungsgerechtigkeit haben wir da keine Fortschritte gemacht.
Wie groß sind denn da die Unterschiede in der Lesekompetenz von Kindern aus wohlhabenden und Kindern aus ärmeren Familien? Macht das viel aus?
Ja, das tut's auf jeden Fall. Und dazu müssen wir mal ganz kurz die Methodik der Studie selbst anschauen. Die Kinder lesen in der Überprüfung zwei Texte und beantworten danach halt Fragen zu diesen Texten. Und dafür erhalten sie entsprechende Punkte und mit denen werden sie in eine von 5 Kompetenzstufen eingruppiert. Das ist so eine genormte Skala, damit man die Leistungen vergleichen und einordnen kann. Auch über die Ländergrenzen hinweg natürlich, weil es ja eine internationale Studie ist. Die niedrigste Stufe 1 bedeutet, dass die Kinder einzelne Wörter lesen und einige offensichtliche Informationen herausfiltern können. In der Stufe 5 dagegen können sie einen Text richtig gut interpretieren. Zum Beispiel, warum die Charaktere so handeln, wie sie es tun. Oder sie können manchmal sogar den Standpunkt aus dem Text heraus erkennen.
Aber das ist ja schon eine Textanalyse, richtig?
Ja, richtig. Und wenn man die Ergebnisse ansieht, dann wird dieser Unterschied wirklich sehr, sehr schnell deutlich. Die Kinder aus Haushalten, wo ein Elternteil einen Hochschulabschluss besitzt, erreichen durchschnittlich die Kompetenzstufe 4. Also gute Lesekompetenz. Sie können sich Gedanken über die Handlung und die Akteure machen. Aber die Kinder, deren Eltern keinen Hochschulabschluss haben, liegen eine ganze Kompetenzstufe tiefer. Klar, das ist auch ein Durchschnitt, aber der sagt schon was aus. Nämlich, dass diese Kinder es nicht ganz so leicht finden, aus dem Text und den Bildern auch Informationen abzuleiten, die nicht ganz so offensichtlich sind. Ja? Das macht also schon sehr, sehr viel aus, denn Texte interpretieren können ist ja eine Fähigkeit, die im gesamten Leben total wichtig ist.
Also
wenn du einordnen willst, warum jemand den Text so geschrieben hat, wie er geschrieben ist und was die Botschaften sind, die halt da nicht abgedruckt sind, dann musst du interpretieren können und das fällt diesen Kindern schwerer.
Das ist schon erstaunlich und ich finde auch ziemlich bedrückend, wie sehr sich der Familienhintergrund schon bei Viertklässlern bemerkbar macht. Und außerdem könnte man ja noch vermuten, dass Kinder inzwischen einfach viel mehr Zeit am Bildschirm verbringen. Das war ja während der Schulschließung der Fall. Hat sich das vielleicht fortgesetzt? Also weist die Forschung irgendwie darauf hin, dass digitale Geräte inzwischen das Lesen verdrängen, weil das ja eine Angst ist, die sich schon seit Jahren aufbaut?
Ja, das ging mir auch durch den Kopf. Zum Teil aus eigener Elternerfahrung und auch nach so einigen Gesprächen mit anderen Müttern und Vätern. Ich hatte Nele McElveny dann gefragt, ob es dazu schon genaueres aus der Bildungsforschung gibt, aber sie sagte, dass man bislang diese These tatsächlich nicht bestätigen könnte, dass die Kinder nicht mehr lesen, weil sie nur noch am Handy hängen. Auch wenn dies eine sehr leichte Erklärung wäre. Und das bestätigt auch die jährliche Jugendinformation- und Medienstudie, abgekürzt die JIM-Studie, die seit 25 Jahren hier in Deutschland durchgeführt wird. Das ist also eine Langzeitstudie vom Medienpädagogischen Forschungsverband Südwest. Und jedes Jahr werden dafür 1200 Kinder und Jugendliche zwischen 12 und 18 Jahren befragt, wie sie Medien nutzen. Und die Zahlen, die zeigen zwar einen Rückgang im Bücherlesen, aber der ist lange nicht so stark, wie man denken könnte. Zum Vergleich. 1998, so die Studie, lasen 40% der jungen Leute täglich oder mehrmals pro Woche ein Buch. Und in der Studie aus dem letzten Jahr waren es, na rate mal?
Ich schätze mal, viel weniger.
würde man denken, ne?
Ja.
35%, also nur 5% weniger als 1998.
Okay.
25, 26 Jahre her. Also immer noch mehr als ein Drittel. Und da hat es zwar Schwankungen gegeben. Also im Corona-Jahr 2021 lag die Zahl zum Beispiel bei 32%.
Ja.
Vermutlich auch, weil die Kinder da sehr viel mehr digital gemacht hatten. Aber insgesamt sieht man da wirklich keinen steilen Rückgang.
Ja, stimmt. Eigentlich, man würde denken, dass vor allem in diesen 25 Jahren das viel krasser zurückgegangen wäre, einfach weil der Zugang zu Computern und Bildschirmen einfach viel stärker geworden ist.
Das wäre nämlich auch meine Annahme gewesen, ne? Und die Studie zeigt ganz klar, dass so gut wie alle Kinder und Jugendlichen täglich oder mehrmals pro Woche am Smartphone und Computer sind. Kein Wunder, ne? Das sind die zwei beliebtesten Freizeitbeschäftigungen. Aber die Auswirkungen auf das Lesen sind lange nicht so klar, nicht so kausal, wie man es denken würde. Also müssen wir diese These, viel Zeit am Bildschirm bedeutet viel weniger Lesen von gedruckten Büchern, nochmal zur Seite stellen. Und übrigens wies Nele McGalvany auch noch darauf hin, dass man auch viel Bildschirmzeit ansammelt, wenn man elektronische Bücher liest.
Das tut
tatsächlich jeder und jede zehnte Jugendliche täglich oder mehrmals pro Woche. Hätte ich auch nicht gedacht. So, und jetzt noch ein weiterer Punkt zum Thema Digitalität. Laut der IGLU-Studie ist es auch so, dass deutsche Schulen weniger digitale Geräte beim Lesenlernen einsetzen als andere Länder. Das heißt, dass die Kinder hier weniger oft zum Beispiel Tablets oder bestimmte Apps nutzen, die das Lesen fördern können.
Das ist mir tatsächlich sehr präsent. Meine ehemalige Mitbewohnerin ist Estin. Und sie erzählt immer, also Estland ist ganz, ganz vorne mit dabei, ist total digital, deswegen kriege ich das immer so mit. Wie weit liegen denn deutsche Schulen da zurück?
Naja, es gibt schon gewaltige Unterschiede zwischen den verschiedenen Ländern. Das hat die IGLU-Studie nämlich auch erfasst. In Norwegen zum Beispiel benutzen fast 90% aller Kinder mindestens einmal pro Woche ein digitales Gerät beim Leseunterricht. 90%.
90, ja, viel.
Das ist eine Menge. Zum Texte lesen und verstehen zum Beispiel oder zum Recherchieren von Themen. Und in Deutschland sind es viel weniger, 30%.
Oha, nur 30%?
Nur 30%.
Boah.
Gut, dann musst du dazu sagen natürlich, dass ein digitales Gerät in sich selbst natürlich nicht die Lesekompetenz eines Kindes steigert. Nele McGalvany sagt dazu ganz klar, dass man beispielsweise ein Tablet mit einem Leseprogramm oder App nur dann einsetzen sollte, wenn es wirklich Sinn macht, wenn es die Kinder wirklich im Lesen stärkt. Aber klar, wir liegen schon recht weit unten im internationalen Vergleich. Es gibt nur 7 Länder, die hierfür weniger oft digitale Geräte einsetzen als Deutschland. Albanien, Tschechien, Zypern, Slowenien, Belgien, Österreich und ganz am Ende Frankreich.
Und die IGLU-Studie, die hatte doch außerdem auch noch untersucht, wie viel Zeit die Kinder jede Woche im Unterricht mit Lesen verbringen oder mit Aktivitäten, die beim Lesenlernen helfen. Und da schnitt Deutschland im internationalen Vergleich doch auch gar nicht so gut ab, oder?
Ja, das war ein Aspekt, der mich richtig überraschte. Es ist tatsächlich so, dass GrundschülerInnen hier im Unterricht durchschnittlich deutlich weniger Zeit mit Leseaktivitäten verbringen als in anderen Ländern. Bei uns sind es so um die 140 Minuten pro Woche. Der EU-Durchschnitt liegt dagegen bei fast 200 Minuten, also wöchentlich einer ganzen Stunde mehr.
Okay, das ist viel.
Das ist eine Menge. Da schaffen deutsche Schulkinder schon deutlich weniger Lesen und Aktivitäten, die mit Lesen zu tun haben. Und das ausgerechnet im Land der Dichter und Denker. Diese geringere Lesezeit hat anscheinend schon massive Auswirkungen. Denn gerade beim Lesenlernen ist ja auch Üben unheimlich wichtig. Wiederholen, Wörter wieder und wieder sehen und hören und sie dann vorlesen oder vorgelesen bekommen, um die Laute richtig zu formen. Und das sind alles Dinge, die sehr, sehr oft geschehen müssen, um gut und flüssig lesen zu lernen.
Ah, und Stichwort Vorlesen. Das ist ja auch etwas, was bei Kindern ein Interesse an Büchern weckt. Und selbst Babys und kleine Kinder, aber auch so Kinder jenseits der 12, 13, 14 Jahre, die lieben es ja, wenn ihnen vorgelesen wird.
Ja, selbst die Großen, ja.
Ja, und selbst tatsächlich ich, muss ich gestehen an dieser Stelle. Ich finde es auch cool, wenn man hier vorliest. Aber jetzt gibt es da ja auch ganz schön viel Konkurrenz vom Smartphone. Wie häufig sehe ich denn, dass Kinder im Buggy irgendwie ein Handy in der Hand haben? Also jetzt kürzlich auch auf dem Spielplatz, da saß ein Kind im Kinderwagen mit dem Handy und hatte sogar so eine Handyhalterung. Wahnsinn.
Ja.
Was sagt die Studienlage denn dazu?
Ja, dazu gibt es tatsächlich auch richtig interessante Forschungsergebnisse. Zum Beispiel den jährlichen Vorlesemonitor von der Stiftung Lesen, der Zeit und der Deutschen Bahnstiftung. Der jüngste Monitor erschien im vergangenen Oktober. Das ist eine Umfrage unter 833 Eltern mit Kindern zwischen 1 und 8 Jahren. Und dabei kam heraus, dass mehr als einem Drittel der Kinder nie, selten oder nur einmal pro Woche vorgelesen wird.
Und woran liegt das? Ist das auch ein Zeitproblem?
Es hängt tatsächlich ganz viel vom Bildungsstand der Eltern selbst ab. Unter den Eltern mit einem höheren Bildungsniveau lesen 70% ihren Kindern oft vor. Von mehrmals pro Woche bis mehrmals pro Tag. Bei den Eltern mit formal niedriger Bildung sind es dagegen nur 48%. Das ist ein ganz schöner Unterschied.
Ja, das ist echt ein guter Unterschied. Also 22%. Wobei wir in der Redaktion auch uns drüber unterhalten hatten, 48% ist aber dennoch auch schon gar nicht wenig, wenn wir davon ausgehen, dass die Eltern vielleicht einfach keinen hohen Bildungsabschluss haben.
Ja, und die haben die Entscheidung gefällt, dass Vorlesen wichtig ist, auch genau. Wenn sie es selber nicht erfahren haben. Und das ist ja eine sehr positive Sache in sich selbst.
Also, total.
Wie du sagst, 48% ist da schon eine ganze Menge. Ne?
Mhm.
Das ist nämlich ein weiterer Faktor. Wenn den Eltern selbst als Kind vorgelesen wurde, ist es viel, viel wahrscheinlicher, dass sie ihren Kindern auch oft vorlesen. Und das tun 75% öfter als einmal pro Woche.
Mhm.
Im Gegensatz zu nur 42% von den Eltern, denen selbst nicht vorgelesen wurde. Und da siehst du auch wieder so einen ausgeprägten Zusammenhang, der sich dann über die Generationen fortsetzt.
Aber immerhin 42%, da kann man ja auch mal sagen, so viele sehen es und machen es bei ihren Kindern besser. Warum genau, möchte ich jetzt von dir wissen, ist Vorlesen denn eigentlich so wichtig, selbst bei kleinen Kindern?
Es ist wahnsinnig wichtig, weil es selbst kleinen Kindern dabei hilft, zu verstehen, dass Wörter Dinge beschreiben. Dass diese Laute, die man hört, mit Dingen und mit Sachen auf einer Seite zu tun haben. Und auch, weil es den Wortschatz erweitert natürlich. Du lernst ja beim Vorgelesen bekommen immer wieder neue Wörter. Und auch, weil die kleinen und großen Kinder zunehmend verstehen, große mit 5 Jahren immerhin schon, dass gesprochene Wörter als Schrift dargestellt werden können. Und das schon lange, lange, bevor sie wirklich schreiben lernen.
Okay, das heißt, das ist eigentlich die Basis vom Kommunizieren, die sie halt lernen.
Absolut. Also kommunizieren können sie natürlich. Sie können ja sprechen, sie können ja hören. Aber wenn
verbal kommunizieren sozusagen.
Richtig. Wenn es dann um die Schriftsprache geht, dass du erstmal Wörter schreiben kannst und dass du natürlich auch immer mehr Wörter lernst, um durchs Leben zu kommen, dann ist das natürlich eine absolut zentrale Kompetenz. Und es gibt übrigens auch Hinweise aus der Forschung, dass digitales Vorlesen, nicht menschliches Vorlesen, sondern digitales Vorlesen, das Lesenlernen unterstützen kann, unter bestimmten Bedingungen zumindest. Mhm. Dazu auch gleich noch mehr. Aber klar, wenn Eltern aus einem echten Buch vorlesen, das kennst du ja bestimmt auch selber, dann ist es eine ganz andere Sache. Dann hält man gemeinsam halt einen sinnlich erfassbaren Gegenstand in der Hand, man blättert Seiten um. Das ist eine schöne emotionale Situation und das Kind assoziiert dieses gute Gefühl mit dem Lesen.
Mhm.
Und dazu kommt dann noch, dass Vorlesen erwiesenermaßen die Bindung zwischen dem Kind und der Mutter oder dem Vater stärkt.
Mhm, hatte ich auch. Bei mir war es die Oma. Sie war aber auch Lehrerin und hatte da, glaube ich, auch einfach sehr viel Lust und Laune dran.
Na, aber du hast die Assoziation sofort, ne?
Ja, total.
Ja. Mhm.
Und aber dazu gibt es doch sicherlich auch wissenschaftliche Ergebnisse, die das belegen.
Total, weil es ist ja einleuchtend, aber es ist immer interessant zu gucken, ob die Forschung das dann irgendwo auch nochmal nachweist. Und diese Ergebnisse, die gibt es auf jeden Fall. Also vor 3 Jahren erschien zum Beispiel eine Studie im US-Fachjournal Developmental Psychology. Da ging es um die Frage, ob Mütter einfühlsamer mit ihren Kleinkindern umgehen, wenn sie ihnen schon als Baby mit 6 Monaten vorgelesen haben. Und ja, das Forschungsteam von der New York University fand heraus, dass man da wirklich einen Unterschied sah.
Mhm.
Als die Kinder 18 Monate alt waren nämlich, dass die Mütter einen wärmeren Umgang mit ihnen hatten und selbst auch weniger Stress verspürten.
Das ist auch spannend, das mal umzudrehen und zu gucken, was dieses Vorlesen eigentlich auch mit den Eltern tut.
Ja, genau. Und ich werfe jetzt was ein. Wir haben später noch eine Hirnforscherin im Podcast und die hat auch erklärt, dass sich die Gehirne vom Erwachsenen und dem Kind quasi synchronisieren, wenn du zusammen vorliest, dass die gleichen Zonen aufleuchten, weil sie die gleichen Dinge wahrnehmen. Also diese, ne, wer weiß,
da
ob das mit der emotionalen Bindung auch was zu tun hat, aber auf der Hirnebene ist das auf jeden Fall der Fall. So, und warum jetzt genau diese Effekte auftreten, warum dieser wärmere Umgang mit den Kindern existiert, darüber konnten die Forscher halt nur spekulieren, weil sie nicht den Grund dieses Zusammenhangs untersucht hatten, also nicht den Grund, nicht die Kausalität. Ähnliche Ergebnisse gab es 2019 von der Rutgers University in den Vereinigten Staaten. Und da war es so, dass die Eltern, die ihren Kindern im Alter von 1 Jahr regelmäßig vorgelesen hatten, 2 Jahre später einen entspannteren und liebevolleren Umgang mit ihnen pflegten. Allerdings sagte auch hier das Forschungsteam, dass das zwar eine Korrelation sei, dass man aber keinen kausalen Zusammenhang gefunden hatte. Also die Entspannung und Vorlesen sind beide nachzuweisen, aber es ist nicht klar, ob die Eltern und Kinder wegen des Vorlesens entspannter sind oder ob entspannte Eltern eher vorlesen.
Oder vielleicht hätte es auch eine andere Aktion sein können, also nicht maßgeblich ein Vorlesen, sondern irgendwie irgendwas zusammen basteln oder irgendwas.
Richtig.
Hätte das vielleicht auch auslösen können.
Zusammen nebeneinander sitzen. Wer weiß.
Ja, wie schön auch an dieser Stelle zu sehen, wie Wissenschaft funktioniert, weil da hast du eine Antwort und die bringt auch schon wieder 5 Fragen mit sich. Und ist einfach so spannend, weil es nie langweilig wird. Toll. Du hast eben gerade das digitale Vorlesen erwähnt. Kann ein elektronisches Vorlesebuch denn das menschliche Vorlesen ersetzen? Gibt es dazu schon was in der Wissenschaft?
Also elektronische Bücher und Vorlese-Apps sind in den letzten paar Jahren unglaublich beliebt geworden. Oft können die Kinder dann noch begleitende Lieder oder kleine Spiele in der App anklicken. Und das Ganze ist halt eine interaktive Sache. Das finden die meisten ja unheimlich cool. Es ist elektronisch, es ist ein Gerät. Es ist immer ein Gewinner. Das führt dann aber zur Frage, ob das Vorlesen eines Geräts dem Kind auch beim frühen Lesenlernen helfen kann. Denn das geschieht auf jeden Fall, wenn Eltern ihren Kindern vorlesen. Da werden schon einige sehr, sehr wichtige Fundamente gelegt. Die Kinder fangen an, einzelne Buchstaben zu erkennen, lernen neue Wörter und so weiter. Zwischen 2010 und 2020 wurden gleich mehrere Studien zu diesem Thema veröffentlicht, also ob digitales Vorlesen gleichwertig mit menschlichem Vorlesen ist. Und die hatten zwar unterschiedliche Fragestellungen und Ansätze, aber sie befassten sich schon grob mit dieser Frage. Ne? Und zu diesen Studien veröffentlichte dann ein spanisches Forschungsteam vor 3 Jahren einen Review, eine Übersichtsarbeit. Das Team analysierte also die Ergebnisse von 14 Einzelstudien, an denen insgesamt mehr als 1100 Kinder im Alter von 4 bis 7 Jahren teilgenommen hatten. Und das war eine sogenannte Metastudie, kennen wir vielleicht. Und die Forscherinnen kamen zu diesem Schluss, Zitat: Wenn elektronische Bücher sorgfältig ausgesucht und genutzt werden, entwickeln Kinder ihre Lesekenntnisse genauso gut und manchmal besser als mit gedruckten Büchern.
Ach guck, also kann digitales Vorlesen tatsächlich auch beim Lesenlernen helfen?
Ja, aber.
Okay.
Es gibt keine einfachen Antworten.
Das wissenschaftliche Aber.
Genau. Die Studie zeigte auch, dass der positive Lerneffekt sehr stark von der Qualität des elektronischen Buchs abhängt. Ob es Wörter und Laute erklärt zum Beispiel, ob es interaktiv ist oder nicht. Wenn nicht, bringt es nämlich weniger Lernerfolg. Und außerdem weisen die Autorinnen darauf hin, dass 14 einzelne Studien für eine statistische Auswertung immer noch sehr wenig sind, dass man die Ergebnisse daher schon mit etwas Vorsicht genießen muss. Also ne, hier gibt es auf jeden Fall noch sehr viel Forschungsbedarf, gerade weil digitale Geräte ja zunehmend auch von kleineren Kindern genutzt werden. Und da sollte man schon sehr klar den möglichen Nutzen gegen die möglichen Nachteile abwägen. Denn die Kinder, die schon früh sehr viel Zeit am Smartphone oder Tablet verbringen, können dadurch natürlich auch Probleme entwickeln.
Ja, absolut.
Wissen wir ja auch, weil sie sich schnell eben an diese Stimulierung gewöhnen. Und zum Beispiel finden sie es viel schwieriger, Langeweile auszuhalten und verlangen sehr, sehr schnell digitale Ablenkung, wenn die Eltern schon früh das Smartphone gezückt haben, um das Kind zu beruhigen. Dazu erschien letztes Jahr übrigens auch eine Studie der University of Michigan in den Vereinigten Staaten.
Lesenlernen geschieht ja wirklich über mehrere Jahre hinweg. Das macht man sich gar nicht so klar. Und man könnte denken, dass das vielleicht im Vorschuljahr oder in der ersten Klasse erledigt wird. In der zweiten Klasse vielleicht auch noch. Aber die Fundamente, die werden einfach viel früher gelegt. Also fast von Anfang an.
Ja, absolut. Und das liegt laut der Hirnforschung daran, dass unser Gehirn einfach nicht fürs Lesen gebaut ist. Also auf jeden Fall fürs Sprechen und fürs Sehen und Hören. Das tun wir nämlich alles schon sehr, sehr viel länger als Lesen. Es ist halt so, dass wir Menschen erst vor ungefähr 6000 Jahren angefangen haben zu schreiben. Und für die Evolution ist das eine lächerlich kurze Zeitspanne, nicht mal ein Wimpernschlag. Und ganz bestimmt nicht genug Zeit, um dafür eine eigene Gehirnregion zu entwickeln. Also, wir haben kein dezidiertes Lesezentrum, wie man manchmal denken würde. Das hat mir Silvia Brehm sehr anschaulich erklärt, eine kognitive Neurowissenschaftlerin an der Universität Zürich. Also lass uns doch mal kurz in diesem Synapsen-Podcast auf unsere Synapsen gucken.
Schön.
Im Gehirn ist das so, die gesprochene Sprache, die wird eigentlich hauptsächlich in einem Bereich verarbeitet, den wir den Schläfenlappen nennen, den oberen Schläfenlappen. Da werden eigentlich auditorische, also akustische Reize verarbeitet und dann eben auch spezifisch Sprachreize, bis hin dann zum Phonem, also zur kleinsten sprachlichen Einheit. Und wenn wir beim Lesen schauen, dann sind das eigentlich Regionen mehr im visuellen Bereich des Gehirns. Das ist ganz hinten, im Hinterhauptlappen, am Übergang zum unteren Schläfenlappen. Das ist so ein bisschen am Übergang. Dort werden eben auch Bilder, Objekte verarbeitet. Und mit dem Lesenlernen bildet sich aber eine Spezialisierung aus für diese Kategorie Schrift und Buchstaben. Und dann werden eben mit der Zeit werden diese Buchstaben dort auch abgespeichert. Und je mehr wir dann auch lesen, auch ganze Teile von Wörtern und Wortwörter insgesamt. Und deshalb nennen wir diese Region häufig auch das visuelle Wortformareal, weil wir mit der Zeit und wenn wir viel lesen, diese Wortformen eigentlich wie abspeichern. Und dann gibt es wie einen Wechsel, dann müssen wir nicht mehr über diese Übersetzung gehen, über diesen Weg der Übersetzung, sondern wir können direkt von der Wortform eigentlich das Wort verstehen. Und das ist dann viel einfacher und schneller. Und es gibt uns wie freie Ressourcen, um uns mehr auf die Bedeutung, den Inhalt zu konzentrieren. Und so können wir dann eben auch schneller, längere, komplexere Texte lesen und verstehen.
Das heißt, wenn wir gut lesen gelernt haben und vor allem viel geübt und viel gelesen haben, dann erkennt unser Gehirn ganze Wörter, also Wortbilder. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Es gab mal so ein, weiß ich nicht, ein 10-Wort-Satz und alle Wörter waren falsch geschrieben, aber der erste und der letzte Buchstabe mussten stimmen oder so. Und das Gehirn hat es einfach lesen können.
Total, ganz problemlos, weißt du noch? Ich habe das nämlich auch gelesen und das ging so schnell. Du hast sofort gesehen, welches Wort das sein sollte, obwohl, wie du sagst, eben nur der Anfangs- und Endbuchstabe am richtigen Ort war. Faszinierend.
Genau. Das heißt, das muss ja aber diese Lernleistung, also diese Überleistung des Gehirns eigentlich sein. Es kennt das Wort schon, hat es 50.000 was weiß ich, wie viele Male, Millionen Male schon gelesen. Und dann ploppt das sofort auf, die Bedeutung im Kopf, wenn man es sieht. Ne?
Richtig, genau. Es speichert dieses Bild ab. Denn wenn wir uns jedes Mal abmühen müssten, ein Wort durchzubuchstabieren, die Laute zuzuordnen, dann würden wir nie flüssig lesen lernen. Und es wäre wahnsinnig anstrengend. Also lass uns doch mal Stück für Stück durchgehen, wie wir lesen lernen. Als kleine Kinder sehen wir Zeichen auf einem Stück Papier und haben absolut keine Ahnung, was die bedeuten. Ne? Als Babys haben wir schon gelernt, aus all diesen Lauten um uns herum einzelne gehörte Wörter zu erkennen, also unseren Namen oder Mama und Papa. Ja, und unser Gehirn hilft uns, also diese Sprachstrukturen und einzelne Wörter zu lernen. Wenn wir dann dazu immer wieder Schriftzeichen sehen, dann verstehen wir so ganz langsam, dass es da einen Zusammenhang gibt. Dass diese Zeichen etwas mit den einzelnen Wörtern oder mit den Dingen um uns herum zu tun haben. Oder, dass sie halt ein Bild auf einer Buchseite beschreiben und dass sie mit bestimmten Lauten verbunden sind.
Und da haben die Kinder ja noch nicht mal angefangen zu schreiben. Also das ist ja dann nochmal, also ein komplett krass komplexer Prozess, der dazukommt.
Ja, genau. Und das macht man sich überhaupt nicht klar, wenn man Kinder sieht und sie gehen halt in die Vorschule und die erste Klasse, dann denkt man, ja, die lernen lesen. Das sind 26 Buchstaben, kann ja nicht so schwer sein. Aber da geschieht so wahnsinnig viel.
Explosionen im Kopf.
Richtig, ganz genau. Irgendwann, das kennen wir ja auch vielleicht alle aus der Familie irgendwo, oft vor der Schule schon, kommt dann ja dieser große, große Erfolgsmoment für das Kind, wenn es lernt, den eigenen Namen zu schreiben oder vielleicht ein anderes Wort. Und das ist ein riesiger Schritt, sagt Silvia Brehm.
Damit erfassen sie eigentlich zum ersten Mal, dass man eigentlich etwas, was man sprechen kann, was man hören kann, eben auch schriftlich produzieren kann oder schreiben kann. Vielleicht wird das am Anfang auch mal noch eher als Bild verarbeitet, aber mit der Zeit sehen sie auch die einzelnen Elemente. Sie verknüpfen dann die einzelnen Buchstaben mit den Sprachlauten, zu den Phonemen, sagen wir denen. Und das gibt ihnen ganz am Anfang des Lesenlernens, gibt es ihnen dann die Möglichkeit, wenn sie ein Wort sehen, das wie zu übersetzen, das Schriftbild in ein Lautbild zu übersetzen. Das ist ein Übersetzungsprozess und dann können sie die einzelnen übersetzten Sprachlaute aneinanderhängen. Und dann haben sie wie ein Lautbild. Und das Lautbild, das kennen sie dann meistens schon von der gesprochenen Sprache. Und dann können sie eigentlich wissen, was sie gelesen haben.
Wenn man das so hört, dann versteht man auch, warum das ganze, dieser ganze Prozess eine richtige Herausforderung für unser Gehirn ist, oder?
Voll, ja.
Jeden einzelnen Buchstaben in einen Laut verwandeln und aus diesen Lauten dann ein Wort bauen. Es ist eben nicht nur anstrengend, sondern unser Gehirn verändert sich sogar dabei in seiner Vernetzung. Denn diese ganzen Signale von den Augen und den Ohren und von der Hand mit dem Stift, die kommen dann ja im Gehirn an. Und dann müssen sie dort irgendwie miteinander koordiniert werden. Das Gehirn stärkt also deswegen diejenigen Nervenverbindungen, die für genau diese Dinge wichtig sind, sagt Silvia Brehm.
Das ist eigentlich der Grundprozess beim Lernen, dass sich eigentlich Nervenzellen miteinander verbinden. Die können in der ähnlichen Region sein, die können aber auch weit auseinander liegen. Und durch das Lernen werden eigentlich diejenigen Verbindungen gestärkt oder vielleicht sogar neue geformt, die wichtig sind für einen bestimmten Prozess der Verarbeitung. Und gleichzeitig werden aber auch Verbindungen, die nicht so wichtig sind, die nie benutzt werden, die werden abgeschwächt oder vielleicht sogar ganz eliminiert. Und so wird das ganze System durch Übung und Training einfach immer effizienter.
Ist schon irre. Also ja, das Gehirn bildet sich um und wird effizienter dabei und weiß, was es eliminieren muss und was es
super
ausbauen muss.
Ja.
Wahnsinn. Hast du Lust, nochmal kurz lesen zu lernen, Maya?
Unbedingt.
Ich habe dir was mitgebracht. Nur um mal nachzuvollziehen, was da gerade alles passiert. Ja? Ich habe dir einen Zettel mitgebracht mit einem Satz auf Japanisch. Und ich muss mich schon mal vorab bei den japanischsprachigen HörerInnen entschuldigen. Das wird ganz furchtbar ausgesprochen werden alles. Aber es geht ums Prinzip. Wir haben also diese Schriftzeichen vor uns.
Sehe ich.
Und ich war jetzt richtig nett und ich habe dir auch die deutsche Version dieser Schriftzeichen unten drunter gestellt.
Ja? Okay, ja. Also jedes Schriftzeichen ist äquivalent zu einer Silbe im Deutschen oder zu, hier sehe ich auch einen Buchstaben, oder?
Richtig, einem Phonem. Okay. Also du kannst ja mal vorlesen, was da unten unter diesen Schriftzeichen steht.
Also da haben wir einmal ein Schriftzeichen für das A, einmal für das Na, Ta, No, Na, Me, Wa, Nani, De, S, K.
Genau. Und selbst wenn du jetzt auf diese Schriftzeichen guckst und versuchst, sie oben zu finden, also jetzt sind sie so ein bisschen in der Reihenfolge noch. Aber das ist schon unheimlich schwierig, die zu identifizieren,
ja,
oder?
Ja, ja, total.
So, jetzt stell dir vor, du bist 5 Jahre alt, du sollst diese Schriftzeichen angucken und du sollst sie erstmal finden. Du hast jetzt gerade vielleicht A für Apfel gelernt, du sollst dieses A da finden. Für dich ist es vielleicht das Zeichen für Na. Und dann sollst du noch wissen, welcher Laut dazu gehört. Und dann sollst du das mit 4 oder 5 von diesen Schriftzeichen machen. Ja? Versuch mal. Versuch mal, diese Schriftzeichen zu finden da oben.
Ich lache aus einem anderen Grund, erzähle ich dir gleich. Ich probiere es jetzt mal. Also, Anatanona, also Anatanona, Mevananideska.
Genau. Und das heißt tatsächlich, wie heißt du ungefähr auf Japanisch? Ne?
Also ungefähr.
In unserer Aussprache ungefähr. Aber verstehst du, was ich meine? Wenn du diese Zeichen siehst, die sind völlig unidentifizierbar für dich zuerst. Und das musst du zuordnen in deinem Gehirn zu einem Laut und dann musst du sie schreiben lernen.
Das ist total witzig. Du hast nämlich, ohne es zu wissen, bei mir voll ins Schwarze getroffen, denn ich bin in Bosnien geboren. Und in Bosnien oder im ehemaligen Jugoslawien gibt es sowohl lateinische Schriftzeichen als auch kyrillische.
Stimmt.
Und ich war tatsächlich ungefähr 5 Jahre alt, als ich dann anfing, die kyrillischen zu lernen. Und dann kamen wir nach Deutschland, dann zogen wir nach Deutschland. Und ich bin bis heute noch auf dem Stand dieser 5-Jährigen, was kyrillische
Schriftzeichen. Und kannst du dich erinnern, wie schwierig das war zu der Zeit?
Ich muss mich noch nicht mehr erinnern, es ist immer noch ähnlich schwierig. Also ich habe, wenn ich wieder in Bosnien bin, also das sind, man muss sich das so vorstellen, das sind die gleichen Wörter. Also es ist noch nicht mal eine andere Sprache, auch phonetisch, sondern es sind die gleichen Wörter, die mal so und mal so geschrieben werden.
Okay.
Das heißt, ich habe einen eingeschränkten Buchstabenschatz und ich stehe tatsächlich vor Schildern, muss dann langsam assoziativ tatsächlich, ich kenne meinen Namen, ich kann den schreiben, ich kann die Namen meiner Eltern schreiben und dann sammle ich das zusammen und ich kann es super gut nachvollziehen, wie schwierig das ist.
Dann hast du die absolute Parallele, das ist genau dieser Prozess,
genau,
der stattfindet. Deswegen
musste ich gerade so lachen, ja.
Witzig. Und dann
mich erwischt.
Ja, irre, das ist ja, das wusste ich auch nicht, es war nicht irgendwie
nee,
so arrangiert.
Nicht, nee.
Aber es ist eben sehr illustrativ dafür, was geschieht, wenn du dann diese 26 Buchstaben lernst und dich dann mühsam durch einen Text mit vielleicht 2, 3 Sätzen durcharbeiten musst, wo du jedes Wort buchstabierst. Ne? Das ist wirklich schon eine große Hausnummer. Und wenn du dann an dieser Stelle stecken bleibst, mit dem mühsamen Erarbeiten jedes Worts, dann ist es natürlich noch schwieriger, mit unbekannten Wörtern und komplizierten Wörtern umzugehen. Und du erreichst dann eben nicht den Zustand, wo du wieder Ressourcen im Gehirn freimachen kannst, weil du die Wörter schon richtig gut abgespeichert hast und sie sogar mit vertauschten Buchstaben noch erkennen kannst.
Das leuchtet mir total ein. Und jetzt lass uns doch nochmal von den Kleinen, also von den 5-Jährigen, nochmal zurück zu den größeren Kindern schauen. Also die ViertklässlerInnen, von denen in der 5. Klasse eigentlich schon erwartet wird, dass sie ein Mindestmaß an Lesekompetenz haben. Und wenn Sie mit dem Lesen auf diese Art und Weise noch kämpfen, dann müssen Sie doch für den gesamten Rest Ihrer Schullaufbahn massive Probleme haben.
Ja, total. Sie haben richtig große Schwierigkeiten. Es ist ja nicht so, dass Sie dann nur im Fach Deutsch eine schlechte Note haben, sondern Lesen ist eben eine absolute Kernkompetenz. Es wirkt sich auf alle Fächer aus, wenn es da große Lücken gibt. Überall werden Aufgaben gestellt und überwiegend schriftlich. Stichwort Textaufgaben in Mathe. Also vielleicht mal abgesehen vom Sport, ne? Aber diese Probleme verschärfen sich halt mit jedem Schuljahr, weil die Anforderungen ja immer weiter steigen und die Texte immer länger werden. Die Schule kann vielleicht noch so einiges auffangen, stimmt, und unterstützen. Aber an dem Punkt, wo die Jugendlichen mit einer Leseschwäche die Schule verlassen, da treffen sie auf ganz neue Herausforderungen.
Jenny, sag mal, nun haben wir einen immer größer werdenden Anteil von Schülerinnen und Schülern, die nicht gut lesen können. Die kommen dann in ein paar Jahren auf den Arbeitsmarkt. Das heißt ja, dass sie diese Probleme auch in ihr Berufsleben tragen werden, solange sie bis dahin keine weitere Leseförderung erhalten zumindest. Das hatten wir ja am Anfang schon gesagt, dass es auch viele Erwachsene gibt, die teils richtig große Schwierigkeiten beim und mit dem Lesen haben.
Ein Riesenthema, und darüber habe ich mit Anke Groth-Lüschen von der Universität Hamburg gesprochen. Sie ist Professorin für lebenslanges Lernen und war Leiterin der großen LEO-Studie von 2018. Das LEO, das steht für Level One. Und da geht's um Erwachsene mit geringer Literalität, also mit Schwächen im Lesen und Schreiben.
Der erste Schritt, wo sie die Beeinträchtigung merken, ist die Suche nach dem Ausbildungsplatz oder nach einer Berufsausbildung, weil sie häufig nämlich genau das gar nicht erst erlangen. Und damit landen sie in einem Arbeitsmarkt, den nennen wir Jedermann-Arbeitsmarkt. Da sind sie sehr austauschbar. Also sie sind prekär beschäftigt in dem Sinne, dass sie weniger verdienen als andere. Typischerweise haben sie schon Vollzeitberufe und auch unbefristete Berufe, aber sobald in dem Beruf was passiert, also Veränderung aufkommt, Automatisierung aufkommt, müssten sie ja weiterlernen, und genau dieses Weiterlernen geht nicht. Weiterlernen heißt fast immer, dass man sich irgendwie auch mit schriftlichem Material auseinandersetzen muss. Das heißt, wir sehen eine ganz große Ausgrenzung von der beruflichen oder auch persönlichen Weiterbildung. Wir haben 28% der Erwachsenen mit geringer Literalität, die an Weiterbildung teilnehmen. Im Bevölkerungsschnitt liegt das über 50%. Und das ist ziemlich konstant auseinander. Und es geht jetzt nicht um Weiterbildung zu, keine Ahnung was, einer juristischen Steuerfachkraft oder Ähnlichem, sondern die ganz einfachen Gabelstaplerscheine oder Gefahrgutlizenzen für eine Lkw-Fahrerin oder Fahrer oder auch Pflegefortbildungen und dergleichen können halt einfach nicht stattfinden oder werden umgangen, sofern sie nicht verpflichtend sind, weil sie fast immer damit zu tun haben, dass man eben irgendwo doch mal Materialien lesen muss und doch mal im ungünstigen Fall dann eben auch nachweisen muss, dass man es verstanden hat. Und das heißt, man macht einen schriftlichen Test am Ende.
Boah, wie unfair das eigentlich ist für Menschen, die einfach Schwierigkeiten haben, die nicht erkannt und nicht aufgefangen wurden, und wie immer weiter sich das, also das eskaliert ja.
Das ist wie so eine Spirale, ne?
Ja, voll. Ja. Und ich denke mir, also noch nicht mal nur dieses, man kann, also aus praktischen Gründen, man kann nicht lesen, man kann nicht schreiben oder nicht gut, was das auch mit einem selbst macht. Also es ist ja nicht nur quasi, dass die Fähigkeit einem verwehrt bleibt, sondern was hat das mit dem Selbstwertgefühl, mit der Selbstwirksamkeit zu tun? Ist verrückt.
Dazu hören wir auch gleich noch ein bisschen was, auch was die politische Teilnahme und gesellschaftliche Teilnahme angeht. Aber auch das Emotionale, wie du sagst. Also ich denke auch, das muss einen ganz schön belasten teilweise, wenn man einfach merkt, dass diese Lücken existieren. Und man muss mit ihnen umgehen, tagtäglich.
Mhm. Über wie viele Erwachsene reden wir denn eigentlich in Deutschland, die nicht so gut lesen und schreiben können?
Ganz ehrlich, das wusste ich auch nicht, bis ich mit Anke Groth-Lüschen sprach. Und ich hätte es nie geraten.
Wir hatten in der Erwachsenenbevölkerung eigentlich eine Verbesserung in den vergangenen 10 Jahren. Das heißt, wir haben in der 2010er-Studie 7,5 Millionen sogenannte funktionale Analphabetinnen. Und das sind mittlerweile 6,2 Millionen. Das heißt, der Trend in der Erwachsenenbevölkerung hatte sich verbessert. Das hat was damit zu tun, dass Menschen auf längere Bildungsstrategien umstellen, dass Weiterbildung zunimmt, dass auch informelle Bildung zunimmt und dass die Zuwanderung auch besser mit Integrationskursen versorgt ist. Das halten wir für verursachende Faktoren. Aber wir sehen tatsächlich auch mit sehr großer Sorge, dass aus den jüngeren Kohorten jetzt was nachkommt, was wir eigentlich lange so nicht mehr hatten. Also wir versuchen auch, uns darauf einzurichten und sind aber einigermaßen irritiert, dass es nicht gelingt, in den Schulen das Lesekompetenzniveau besser vorzubereiten. besser aufrechtzuerhalten.
Ja, da kommt aus Ihrer Sicht ganz schön was auf uns zu, denke ich mal. Und nochmal ganz kurz zum Begriff funktionale Analphabeten. Davon hat man sich tatsächlich inzwischen abgewandt, weil er suggeriert, dass diese Menschen gar nicht lesen und schreiben können. Mhm. Das stimmt aber nicht. Und deswegen spricht die Leo-Studie 2018 im Vergleich zur vorigen Studie auch von Menschen mit geringer Literalität. Mhm. Das sind dann diejenigen, die allenfalls bis zur Ebene einfacher Sätze lesen und schreiben können. Es geht hier also um dieses große, große Spektrum von Leuten. Manche kommen nicht über die Buchstabenebene hinweg, das stimmt. Aber es gehören eben auch andere dazu, die durchaus einzelne Wörter und einfache Sätze lesen können.
Aber 6,2 Millionen Menschen über 18, die nicht gut lesen können, das ist eine Hausnummer, ey. Immerhin ist die Zahl gesunken, sagte sie gerade, aber ich finde das trotzdem ziemlich heftig.
Das ist eine richtig, richtig hohe Zahl, ne? 12% sind das der Erwachsenen im erwerbsfähigen Alter in Deutschland. Oder ein Achtel dieser Bevölkerungsgruppe, um es mal anders auszudrücken.
Hätte ich nicht gesagt.
Hätte ich auch nicht gewusst, nie. Daher finde ich auch diese nächste Statistik eigentlich umso bemerkenswerter. Laut Anke Groth-Lüschen sind 64%, also fast zwei Drittel dieser Erwachsenen berufstätig. Mhm. Und das klingt für mich überraschend. Mhm. Aber ihre Forschung zeigt eben auch, dass diese Menschen mit ganz viel Resilienz durchs Leben gehen. Ne? Dass sie schlaue Lösungen im Umgang mit Schriftstücken oder Formularen finden. Und natürlich, dass viele andere Menschen ihnen auch dabei helfen. Es geht ja nie um mangelnde Intelligenz, sondern schlicht darum, dass diese Leute einfach nicht gut lesen können.
Das finde ich auch wichtig, nochmal rauszustellen. Also nicht gut lesen zu können, heißt ja nicht klug oder nicht schlau zu sein.
Auf keinen Fall.
Und manchmal ist es ja eigentlich sogar das Gegenteil, weil wenn man sich die ganze Zeit irgendwelche Lösungen ausdenken muss, also das ist ja fast schon, also das ist echt eine krasse Hirnleistung, einfach parallel andere Mechanismen am Laufen zu haben, um den Alltag, der Richtig. Eben auf Lesen und Schreiben ausgelegt ist, irgendwie zu bewältigen.
Genau.
Und aus gesellschaftlicher Sicht hat das doch auch krasse Auswirkungen, denn hier geht es doch darum, wie man in seinem Leben Entscheidungen fällt und welche Optionen einem offen stehen. Und wenn man sich das zum Beispiel politisch anguckt, da muss man sich doch auch beispielsweise ein Bild davon machen können, welche Parteien man wählen will.
Ja, ein ganz zentraler Punkt und ein gutes Beispiel, ne?
Zumal auch, wenn man sich Informationen beschaffen will, ist geschriebenes Wort einfach geduldiger als irgendwie was anderes. Also man kann es immer wieder lesen und man kann Dinge notieren. Und wie sehr hilft das eigentlich einem selbst beim Denken?
Ja, ist nicht so flüchtig.
Ja.
Und in genau diesem Punkt, sagt Anke Groth-Lüschen, sind Menschen, die nie gut lesen gelernt haben, halt enorm benachteiligt.
Was nicht funktioniert, wo wir wirklich ganz große statistische Abweichungen sehen, ist das Beurteilen von Sachverhalten, also sich eigenständig eine Meinung erlauben über zum Beispiel Politik oder sich eine Meinung zuzutrauen über Finanzielles. Also ist ein Ratenkredit jetzt richtig oder nicht oder ist Online-Banking gut oder nicht oder soll ich jetzt auf diese Demo mit oder nicht. Und dieses kritische Hinterfragen, wie wir das nennen, da haben wir rund 30% Abstände zwischen der Gesamtbevölkerung, also normal lesenden Menschen, und denen, die eingeschränkt lesen oder gering literalisiert sind. Und das ist statistisch einfach ziemlich viel.
Jetzt muss ich aber zwischenfragen, das, was Anke Groth-Lüschen da sagt, sie spricht von 30% Abstand. Von wo nach wo meint sie das?
Ja, da musste ich auch nachfragen. Das ist Teil ihrer Untersuchungen und das erläutert sie hier.
Wir haben Leute gefragt, wie gut trauen sie sich zu beurteilen, ob sie auf eine Demo gehen wollen. Also nicht, ob sie da hingehen, sondern wie sicher bin ich in der Entscheidung. Gehe ich da heute hin oder nicht? So. Und normal literalisierte Erwachsene sagen dann zu 80%, das traue ich mir zu. Das kann ich beurteilen, ob ich zu dieser Demo will oder nicht. Das kann ich entscheiden, kann ich selber über mich sagen, komme ich mit zurecht. So, das waren 80%. Und 30% weniger, ja, also in diesem Fall 50%, der gering Literalisierten sagen, das traue ich mir zu. Und solche Abstände, 80-50 oder 70-40 und dergleichen, haben wir bei allen Fragen dieser Art, die wir gestellt haben. Das heißt, wir haben gefragt, trauen Sie sich zu, den Unterschied zwischen Werbung und Information im Internet zu entscheiden? Ähnliche Größenordnung. Trauen Sie sich zu, eine Information über eine Impfung, und das war vor Corona, es ging um die Masern damals, über eine Impfung zu gucken, taugt die was? 30% Abstand. Trauen Sie sich zu, in einer politischen Diskussion sich zu beteiligen? 30% Abstand.
Hm. Und wie gehen diese Menschen dann damit um? Vermeiden Sie diese Entscheidung dann einfach oder holen Sie sich Unterstützung?
Klar, Entscheidungen kannst du manchmal umgehen, aber eben nicht immer. Mhm. Und wenn wir von Unterstützung sprechen, dann kommt es ja ganz darauf an, wer unterstützt.
Klar, ja.
Wer etwas für diese Person einordnet und mit welchem Motiv. Anke Groth-Lüschens Forschung zeigt nämlich auch, dass Menschen mit niedriger Lesekompetenz in ihrer Meinungsbildung oder in ihrer Informationssuche sehr abhängig von anderen sein können.
Das ist wie wenn Sie Ihr Schulfranzösisch rausholen würden und dann quasi einen Fachaufsatz im Le Monde lesen wollen. Man lässt es dann sein. Und weil man es sein lässt, kann man am Ende nicht mehr sagen, ich traue mir zu, über diese Fachthematik der französischen Zeitung eine Äußerung zu machen. Bin mir nicht so sicher, was da drin steht. Und dann bin ich immer abhängig von anderen, die ich frage, wie haltet ihr es denn mit? Keine Ahnung, den Gelbwesten in Frankreich zum Beispiel, den Protesten in Frankreich. Und der andere wird dann quasi sehr mächtig für mich. Wenn der andere dann auf Telegram zum Beispiel sagt, sowas machen wir hier auch, dann folge ich dem, weil ich wenigstens einen habe, der mir sagt, wo ich mich hin orientieren soll. Und das ist uns auch in qualitativen Interviews immer wieder aufgefallen. Wenn Menschen an Ratgeber kommen, die tendenziell esoterisch oder einseitig sind, dann haben sie einfach kein Rüstzeug, sich davon abzugrenzen, also sich ihre eigene Position dazu zu bilden, Distanz aufzunehmen und sagen, ich will das nicht, sondern sie folgen dem. Viel leichter. Und wir haben im Moment, also 2018, noch keinen Unterschied in der zum Beispiel AfD-Wählerschaft zwischen geringer Literalität und höherer Literalität. Aber wir erwarten ja wesentlich mehr Fake News und Falschinformationen in sozialen Medien. Wir wissen, dass gering literalisierte Erwachsene soziale Medien durchaus nutzen. Und dem sind sie dann ziemlich viel stärker ausgesetzt als Leute, die gut lesen können.
Mhm. Also lass uns das nochmal kurz zusammenfassen. Menschen mit einer geringen Lesekompetenz finden es schwieriger, politische Aussagen einzuordnen.
Wenn diese auf schriftlichen Informationen basieren, ja. Es muss ja noch nicht mal ein langes Wahlprogramm sein, ja. Nehmen wir doch mal die Fake News, die Anke Groth-Lüschen da erwähnt. Und nicht vergessen, die Studie stammt aus dem Jahr 2018, wie sie ja nochmal betont. Wenn du ein Video oder ein Bild siehst, dessen Inhalt dir dubios vorkommt, was machst du dann? Oder bei politischen Aussagen auf einem Flugblatt, das dir in die Hand gedrückt wird, was würdest du als nächstes tun?
Ja, ich gehe ins Netz und versuche rauszukriegen, was dahinter steckt. Also ich suche mir die Fakten zusammen.
Genau, und da stößt du dann halt auf weitere Texte. Und die musst du auch einordnen. Ne? Da musst du herausfinden, wer sie geschrieben hat. Oft musst du auch lange suchen, bis du mehrere Seiten angeklickt hast. Und dann erst findest du was Relevantes. Also es gibt ja immer mehr Text zu bewältigen. Und dazu gibt es eben auch immer mehr Missinformationen und immer mehr Fake News. Seit der Leo-Studie hat das alles schon wieder ein ganz anderes Ausmaß angenommen. Und daher wird es eben immer wichtiger, Informationen zu überprüfen.
Absolut, ja.
Das ist ja auch für Menschen wie uns mit einer relativ normal ausgeprägten Lesefähigkeit unheimlich schwer und anstrengend. Und dann, wenn du überlegst, wie schwierig das erst für Menschen mit einer schlechteren Lesefähigkeit ist, das ist eine ganz andere Hausnummer, ne? Kein Wunder also, dass sie ihre eigenen politischen Kompetenzen oft als sehr, sehr gering einschätzen, wie Anke Groth-Lüschen ja auch erklärt. Und wie sich das dann konkret auswirkt, das haben zwei Wissenschaftler, Helmut Bremer und Gregor Dutz, anhand der Daten der Leo-Studie untersucht. Bremer ist Bildungsforscher an der Universität Duisburg-Essen und Dutz forscht an der Universität Hamburg zum Thema lebenslanges Lernen. Die beiden wollten halt herausfinden, wie politisch aktiv Menschen mit geringer Literalität sind. Und sie fanden heraus, dass diese Menschen seltener wählen gehen. Und das ist vor allem bei den Jüngeren so. Dass sie sich auch nicht so oft in Vereinen oder im Ehrenamt engagieren. Und das heißt ja dann, dass diese Menschen in ihrer politischen und gesellschaftlichen Teilhabe wirklich eingeschränkt sind, dass sie da doppelt benachteiligt sind.
Vor allem ist das sehr relevant, gerade für diese Zeit, in der wir leben. Ne?
Nicht wahr?
Das wirft dann natürlich auch die nächste Frage auf. Was wird denn getan, um die Lesekompetenz in allen Altersstufen zu steigern, um Leselücken bei Erwachsenen und Kindern zu füllen?
Also für die Erwachsenen gibt es laut Anke Groth-Lüschen teilweise schon sehr, sehr gute Unterstützung mit einem großen Angebot an Kursen. Und viele davon werden zum Beispiel von den Volkshochschulen organisiert. Andere von wohltätigen Verbänden, von der Deutschen Angestelltenakademie oder dem Institut für berufliche Bildung. Dann gibt es noch eine wichtige zentrale Anlaufstelle, das sogenannte Alpha-Telefon. Da gibt es ganz, ganz viele Angebote und auch generell Beratung für Menschen, die Probleme mit dem Lesen und Schreiben haben.
Ja, gut. Allerdings stelle ich mir vor, dass das ein ganz schön schwieriger Schritt für die Betroffenen sein muss. Sich zu offenbaren als jemand, der nicht gut lesen und schreiben kann. Wie erreicht man denn Leute überhaupt damit?
Ja, genau. Es ist natürlich ein Riesenstigma für viele von diesen Menschen. Und die verstecken es ja auch teilweise ihr Leben lang vor den meisten ihrer Mitmenschen oder sogar vor Familienmitgliedern. Anke Groth-Lüschen sagt, dass man manche daher am besten über ihr Umfeld erreicht. Das können Sozialarbeiter sein oder die Jobzentren oder halt einfach Freunde und Familienangehörige, die Bescheid wissen, dass jemand nicht gut lesen kann.
Mhm. Aber wenn man bedenkt, dass mehrere Millionen Menschen eine geringe Literalität haben, dann ist doch die Frage, was daran auf Bundes- und Länderebene getan wird. Da gibt es doch schon seit längerem diese Alphabetisierungsstrategie.
Schon, ja. 2012 riefen Bund und Länder eine nationale Strategie aus. Daraus wurde 2016 dann die sogenannte Alpha-Dekade. Aber, und das macht Anke Groth-Lüschen richtig Sorgen, diese Dekade läuft eben bald aus. Mhm. Und mit ihr die 180 Millionen Euro und viele der Angebote, die dadurch entstanden sind.
Es gibt eine Strategie für Alphabetisierung und Grundbildung oder Dekade für Alphabetisierung und Grundbildung aus BMBF, KMK und vielen zivilgesellschaftlichen Organisationen, die endet 2026 und zwar genau dann, wenn das Problem sich verstärken wird. Das ist ungünstig, das braucht eine Folgestruktur. Das wird verhandelt, aber ist zurzeit für diese Legislatur nicht mehr vorgesehen und das ist maximal unglücklich.
Für die Erwachsenen mit Schwächen in der Lesekompetenz gibt es also noch viel zu tun. Jetzt lass uns doch bitte mal den Blick darauf lenken, was zur Leseförderung in den Grundschulen getan wird.
Ja, gerne. Also dazu habe ich mit Steffen Geilberger gesprochen. Er ist Professor für Literatur und Lesedidaktik an der Bergischen Universität Wuppertal. Aber für uns relevanter ist noch, dass er die systematische Leseförderung wissenschaftlich geleitet hat, die es seit 2014 in vielen Hamburger Grundschulen gibt. Mhm. Und zwar ganz spezifisch in Schulen in ärmeren Stadtteilen.
Was ich sagen kann, ist, dass der Erfolg der Hamburger Schülerinnen und Schüler beim letzten IQB-Bildungstrend 2022 dazu geführt hat, dass viele andere Bundesländer jetzt genau dasselbe machen, was Hamburg schon 2014 eingeführt hat. Es gibt mittlerweile 7 Bundesländer, die genau diese verbindlichen Lesezeiten eingeführt haben oder dabei sind, sie einzuführen, weil man wohl vielleicht auch den Eindruck hat, ist da Hamburg ein Stück weit auch nachmachen zu wollen.
Vom Hamburger Lesemodell in den Schulen hatten wir vorhin ja schon ein bisschen was gehört.
Ja, richtig. Und zwar dieses Leseband, das wurde in den ersten Schulen im Schuljahr 2014-15 eingeführt. Steffen Geilberger untersuchte dann über 3 Jahre hinweg, wie sich diese Methode auswirkt. Also jeden Tag werden zusätzlich 20 Minuten im Unterricht für Leseaktivitäten bereitgestellt. Und das ist zusätzlich zum Deutschunterricht oder der Zeit, die eh schon für Lesen verwendet wird. Richtig viel Zeit. Und daran darf nicht gerüttelt werden. Diese Regelmäßigkeit, die ist ganz, ganz zentral. Was dann auch bedeutet, dass eine Lehrerin oder ein Lehrer in einem anderen Fach 20 Minuten abgibt, wenn die Lesezeit fällig ist. Denn nur so kann man sicherstellen, dass sie täglich eingebaut ist. Und die Kinder, die lesen dann zusammen oder in Paaren. Keiner wird vor der Klasse bloßgestellt. Und das ist ein wichtiger Unterschied zu den herkömmlichen Methoden. Das hattest du vorhin auch schon angedeutet. Du erinnerst dich, dieses Gefühl, wenn du alleine vorlesen musst und du kannst das nicht so gut.
Ja, man fühlt sich, als würde man sich nonstop blamieren. So.
Richtig. Und die Kinder finden das furchtbar teilweise. Klar. Richtig. Und diese Situation, wo ein Lehrer oder eine Lehrerin jemanden aufruft und dieses Kind dann alleine vor den anderen vorlesen soll, die ist dann nicht gegeben. Und laut Steffen Geilberger ist das ein richtig wichtiger Faktor.
Lautlesen ist sozusagen nicht gleich Lautlesen. Was ich damit sagen möchte ist, was tagtäglich passiert in Deutschland, sind Leseförderrituale, die ich niemals als Leseförderrituale bezeichnen würde. Dazu gehört zum Beispiel das unvorbereitete Reihumlesen. Auch hier wird natürlich laut gelesen, das hat aber mit Leseförderung nichts zu tun, sondern die Kinder, die eh schon schlecht lesen, werden durch diese Verfahren auch noch darauf hingewiesen, dass sie schlecht lesen. Wir kennen sogar empirische Untersuchungen, die zeigen, dass wir durch solche Förderverfahren einen angstbesetzten Deutschunterricht quasi herbeizüchten. Mit Lautleseverfahren ist immer gemeint, dass ein stärkerer Leser einem schwächeren Leser etwas vorliest und der schwächere Leser dann die Möglichkeit hat, diese Stimme, das kann die Lehrkraft sein, das kann eine Mitschülerin sein, das kann ein Hörbuch sein, diese Stimme als Hilfe zu verwenden, auch als kognitive Erleichterung im Lesen, weil der Schüler den Text jetzt hört und dazu eben erleichtert den eigenen Text lesen kann. Das sind Lautleseverfahren. Und die zeigen schon seit den 1970er Jahren im Grunde immer positive Effekte.
Und ganz, ganz wichtig, so Steffen Geilberger, es muss Spaß machen.
Und tut es das? Also du warst ja dabei in der Grundschule Kirchdorf. Wie sah das da konkret aus im Unterricht?
Es sah sehr nach Spaß aus. Also ich kam rein, als die Klasse gerade frühstückte zusammen. Die hatten noch ein Lied gesungen davor. Und dann ging es los mit dem Leseband. Alle holten ihr Buch aus dem Korb unter dem Tisch raus. Und dann kehrte auch wirklich ganz schnell Ruhe ein. Man merkte, dass sie Lust hatten auf das Leseband. Und los ging's.
Wenn deine Brotdose und deine Flasche im Schulranzen verschwunden sind und dein Tisch sauber ist, dann darfst du das Buch bereiten. 1, 2, 3. Sie haben den ganzen Tag im Garten gebuddelt. Was haben die Erdmännchen den ganzen Tag gemacht, sodass sie jetzt so großen Hunger haben? Abdi-Rahma? Genau, was bedeutet denn buddeln? Jivan.
Ernte raus schaufelt.
Also das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt hier, dieses Anhalten bei bestimmten Wörtern, sodass die SchülerInnen ein neues Wort lernen und richtig verstehen.
Und sie sind auch engagiert, also sie machen hier mit.
Unglaublich. Ich fand es richtig bemerkenswert, dass alle Kinder bei der Sache waren, dass es ihnen wirklich Freude machte, dieses Buch gemeinsam zu lesen. Also selbst ein Junge vor mir, der noch Deutsch lernt und den Wörtern nicht richtig folgen konnte, das sah man auch daran, bei welchem Wort sein Finger gerade war. Die haben alle einen Finger unter der Zeile und lesen dann mit dem Finger mit, ne? Und er konnte das noch nicht so ganz, also er rutschte so ein bisschen nach vorne, nach hinten. Aber dieser Junge fand dann immer wieder ein Stück Text, wo er ein bisschen mitkam und er wollte das auch. Das sah man sehr stark. Er hat nicht abgeschaltet, sondern er wurde von der Klasse fast mitgetragen, von dieser Dynamik. Und er sah in keinster Weise gelangweilt aus.
Weil ihm auch der Platz gegeben wurde und er konnte sich ausprobieren und irgendwie mal ein bisschen üben. Und dann war es aber auch eben nicht schlimm, wenn er halt irgendwo anders war. Und
richtig.
Oh, schön.
Toll. Und ich glaube, das hast du gerade auf den Punkt gebracht. Es war nicht schlimm, dass er nicht direkt komplett mitkam. Und es hat auch keiner gesehen. Er hat es selber bemerkt und sich selbst korrigiert. Aber er wurde nicht dafür blamiert, ne? Und als dieses Leseband dann vorbei war, da haben mir dann tatsächlich drei Kinder und die Lehrerin Jasmin Knoll erzählt, was sie in diesen 20-Minuten-Einheiten noch so machen. Weil ich hatte nur diesen einen Teil der Methode gesehen. Das waren Graziella aus der 2C und Alia und Milan aus der 2D. Die sind auf jeden Fall ziemlich begeistert von den Dingen, wie dem Lesewürfel, wird gleich erklärt, und von dem Leseband insgesamt.
Dass Kinder auch dabei unterstützt werden zu lesen. Manche Kinder können ja kein Lesen, nicht so gut.
Man lernt lesen, aber es macht irgendwie auch Spaß und darum finde ich es wie ein Spiel.
Bei dem Würfel, da steht dann du, ich, wir. Und wenn jetzt zum Beispiel wir kommt, dann lesen alle zusammen. Diese erste Seite, wenn du kommst, dann kann ich zum Beispiel du sagen, dann ist halt die Person dran, die, wo ich halt du gesagt habe. Und bei ich, dann muss man nicht allein lesen, ungefähr so 4 Seiten. Und am Ende kann man dann so zusammen lesen.
Das ist eigentlich nicht langweilig, das ist gut, dann lernt man auch lesen. Und das braucht man, wenn man groß wird.
Die Kinder lieben die Lesezeit. Die Lesezeit ist ein fester Bestandteil in unserem Stundenplan. Und das Tolle daran ist, dass alle Kinder aktiviert und motiviert sind. Und oftmals ist es ja so, dass zu Hause nicht so viel gelesen wird, aber durch das regelmäßige Lesen in der Schule gewinnen die Kinder Leselust und werden auch in der Leseflüssigkeit besser. Und was auch noch ganz, ganz toll ist, die Kinder, die bauen Wortschatz auf. Und genau, lernen dadurch ganz viele neue Wörter.
Und wenn sie Bücher lesen, irgendwie fühle ich mich dann so, als ob ich mit da drinnen bin und so ein Abenteuer.
Ach, wie schön.
Ist das nicht toll?
Ja, das ist richtig schön. aber was genau hat denn dieses Leseband denn bewirkt? Dazu gab es ja auch die Studie, die du vorhin erwähnt hast. Welche Erkenntnisse hat die denn geliefert?
Also diese Studie, das ist die Steffen-Geilberger-Studie, die lief an Hamburger Grundschulen mit dem Leseband von 2014 bis 2018. Da wurden die Lesekompetenzen von Kindern im Lesebandmodell mit denen einer Kontrollgruppe verglichen. Und die Lesebandkinder verzeichneten recht schnell größere Erfolge. Das erklärt Steffen Geilberger hier nämlich.
Erfolgreich heißt in diesem Fall, dass die Schülerinnen und Schüler der täglichen Leseförderung sich signifikant gegenüber den Schülerinnen und Schülern verbessert haben, die nicht täglich gefördert worden sind. Das war insofern überraschend, als dass die Kontrollgruppe leicht stärker startete in das Projekt. die etwas schwächere Trainingsgruppe aber bereits im ersten Halbjahr diese etwas stärkere Kontrollgruppe überholen konnte und dann statistisch signifikant diesen Vorsprung immer weiter ausbauen konnte und dann auch bis Jahrgang 5 halten konnte. Ferner zeigt sich der Erfolg eben darin, dass wir nicht nur die Leseflüssigkeit gefördert haben, sondern wir haben eben auch das Textverstehen messen können. Und auch hier zeigt sich nicht nur, dass die Trainingsgruppe gegenüber der Kontrollgruppe im Textverstehen profitierte signifikant, sondern es zeigte sich vor allem, dass dieser Effekt und diese Steigerung sich von Schuljahr zu Schuljahr ausweitete. Das ist ein ganz wichtiger Indikator dafür, dass Leseförderung eben kein sogenannter One-Shot-Event bleiben darf, sondern dass Leseförderung wirklich strukturell in den Schulalltag eingeführt werden sollte, damit eben auch die sozial und sprachlich benachteiligten Kinder nachhaltig von dieser Förderung profitieren.
Also wie du da schon hörst, ganz eindeutig hilft dieses Verfahren, dieses Laut-Lese-Verfahren, gerade den Kindern, die es eigentlich am meisten brauchen, nämlich den Kindern, die es zu Hause vielleicht nicht so einfach haben, die aus ärmeren Stadtteilen kommen und die insgesamt einfach schlechtere Voraussetzungen haben in der Schule, in diesen frühen Jahren.
Drittens zeigte sich das eben unter anderem auch darin, dass wir allein durch Laut-Lese-Verfahren, also allein durch Leseflüssigkeitstrainings, wir auch die Rechtschreibung in signifikanter Weise fördern konnten. Auch hier zeigte sich wieder in den Jahrgangsstufen 3 und 5 ein signifikanter Zugewinn auf der Seite der Trainingsschüler, der Trainingsgruppe. Und zuletzt vielleicht noch ganz interessant und auch für uns überraschend, denselben Effekt sehen wir auch im Bereich der Mathematik. Hier sind die Schülerinnen und Schüler in Jahrgang 3 signifikant besser als die Schüler der Kontrollgruppe. Warum gerade in Jahrgang 3 und warum ist hier die Effektstärke besonders hoch? Weil in Jahrgang 3 vor allem mit Textaufgaben gearbeitet wird. Das heißt also, Kinder, die in Mathe schlecht abschneiden, verfügen zuweilen tatsächlich über die Fähigkeiten ihrer mathematischen Operatoren, die sie durchführen müssen, aber sie verstehen die Aufgaben nicht. Und da zeigt sich eben, dass Leseförderung oder ganz allgemein Sprachförderung sich immer auch auf andere Unterrichtsfächer positiv auswirkt.
Und das verbessert sich auch, weil sie die Aufgaben dann jetzt besser lesen können.
Richtig, da geschieht also eine ganze Reihe von richtig positiven Dingen, die da ablaufen. Und Steffen Geilberger meinte übrigens, dass die gleichen Methoden auch Kindern in den weiterführenden Schulen helfen können, also ab Klasse 5 weiterhin. Und das wird seit einiger Zeit in einem anderen Hamburger Stadtteil ausprobiert, nämlich in Finkenwerder. Und, Anekdote, er hat das selbst mal mit seinen eigenen OberstufenschülerInnen ausprobiert, als er noch Lehrer war und sie mit einem Buch Probleme hatten. Das war der zerbrochene Krug übrigens, sagt er. Danach lief es besser. Gut, wir müssen mal sehen, ob es in Finkenwerder funktioniert, ob dieses Modell sich da durchsetzt und ob es dann auch ausgeweitet werden kann. Mhm. Aber es ist auf jeden Fall in der Testphase. Und übrigens, wir haben ja von Laut-Leseverfahren gesprochen die ganze Zeit. Da habe ich noch ein ganz tolles Beispiel in Kiel gefunden, nämlich die Vorlesehunde.
Oh ja, das kenne ich. Das kenne ich. Ich wohne ja in Kiel und das ist, soweit ich mich erinnere, von der Stadtbücherei ein Angebot, ne? Dass sie da leseschwache Kinder unterstützen.
Ja, ganz genau. Ich dachte zuerst, das klingt ein bisschen verrückt, um ehrlich zu sein, aber die Kinder lesen wirklich regelmäßig in der Bücherei einem Hund vor. Mhm. Das ist dann einer von drei speziell ausgebildeten Therapie- und Lesehunden.
Wir haben für den NDR in Schleswig-Holstein darüber auch berichtet. Da setzt sich dann ein Kind gemütlich mit einem Hund hin, der ist dann ganz entspannt auf dem Boden und die Kinder interagieren, also sie werden sofort total ruhig, einfach in Anwesenheit dieses Tieres.
Kein Wunder.
Und dann fängt das Kind ganz einfach an vorzulesen und liest eigentlich diesen Hund vor. Und das ist total niedlich, total cool. Und begleitet wird das Ganze von einer Lesehelferin. Also die hält sich aber im Hintergrund. Bloß du merkst sofort, was da auch so für so ein besonderer Geist dann in der Situation herrscht. Also das ist super spannend. Das ist
eine ganz, ganz besondere Atmosphäre, denke ich, stelle ich mir vor. Ne? Also es hört sich wirklich nach einem total entspannten Setting an und das hilft dem Kind dann wohl tatsächlich dabei, in den Lesefluss zu kommen. Das hat mir die Projektleiterin Christine Jans auf jeden Fall erzählt. Der Hund bewertet halt nicht. Mhm. Ja, niemand kichert, wie vielleicht in der Klasse. Es ist gemütlich. Und laut Frau Jans tut es den Kindern total gut. Das läuft dann 7 Wochen lang so weiter. Wird jetzt gerade aber auf 10 Wochen für die nächsten Gruppen ausgeweitet.
Und am Ende sieht man echt einen krassen Unterschied.
Auf jeden Fall. Christina Jans sagt, dass sie bei allen 30 Kindern, die bislang teilgenommen haben, eine deutliche Verbesserung der Lesekompetenz feststellen konnten. Sie beschreibt, wie ein 13-jähriges Kind zitternd in den Raum kam, weil es solche Angst vor dem Vorlesen hatte. Schrecklich, ne? Der Hund legte dann seinen Kopf in ihren Schoß und sie konnte tatsächlich langsam, aber flüssig vorlesen. Und andere Kinder fingen zu Hause an, ihren Kuscheltieren oder ihren Haustieren vorzulesen. Ein Kind stellte ein Foto des Vorlesehundes bei sich auf und las dem Bild dann jeden Abend vor. Das waren Kinder, denen Lesen vorher ganz schön schwer gefallen war. Und manche von ihnen haben dann am Ende geweint, als diese 7 Wochen um waren, weil ihnen die Zeit mit dem Hund so viel bedeutet hatte.
Mhm. Und ich finde, daran kann man so gut erkennen, dass die Freude am Lesen und vor allem die Leseflüssigkeit auch ganz viel von der Situation abhängt, dass solche Fortschritte dann vor allem ohne Druck und mit viel Spaß erreicht werden können.
Exakt, wie halt auch im Leseband.
Ja, das Leseband, darauf wollte ich nochmal zurückkommen. Du hast gesagt, dass dieses Modell nun weiter ausgerollt wird. Inwiefern?
Der gerade ausgeschiedene Hamburger Schulsenator Thies Rabe hat das Leseband als ein wirksames und beliebtes Instrument beschrieben. Muss dazu sagen, bis vor kurzem lief es ja noch in 72 Hamburger Grundschulen, aber seit Februar wird es auf alle Grundschulen in einkommensschwächeren Stadtteilen ausgeweitet. Das heißt, dass es dann an insgesamt 132 Schulen mindestens 80 Minuten zusätzliche Lesezeit pro Woche geben wird. Also 20 Minuten jeweils an mindestens 4 Tagen wöchentlich, im Idealfall aber sogar an 5 Tagen. Und auch in Schleswig-Holstein wird das Leseband gerade jetzt an vielen Schulen ausgerollt. Da gab es auch im Februar die Auftaktveranstaltung mit der Schulministerin Karin Prien. Also der Erfolg dieses Modells hat sich eindeutig herumgesprochen. Mhm. Und eins ist noch erwähnenswert, denn wir sprechen ja viel über unsere zunehmend diverse Gesellschaft, ne? Die Lesebandmethode hilft ganz besonders den Kindern, die zu Hause kein oder wenig Deutsch sprechen. Das hat die Studie von Steffen Geilberger sehr klar gezeigt. Also hat dieses Konzept auch deswegen eine extrem gute Passform.
Aber wenn ich mich richtig erinnere, hat Steffen Geilberger doch gesagt, dass diese Lautleseverfahren schon seit den 70er Jahren immer positive Effekte erzielt haben. Das sind 50 Jahre. Warum wird das denn erst jetzt so umgesetzt?
Das habe ich ihn auch gefragt. Und er sagt, dass sie damals vor allem in den angloamerikanischen Ländern eingesetzt wurden. So, hier in Deutschland wurden sie aber erst im Jahr 2000 oder drumherum bekannt. Da kam die Leseforscherin Cornelia Rosebrock, damals an der Goethe-Universität Frankfurt, von einem Forschungsaufenthalt in den USA zurück. Und sie schrieb danach mit dem Erziehungswissenschaftler Daniel Nix einen sehr einflussreichen Artikel über diese Lautleseverfahren. Mhm. Und seitdem werden diese Methoden halt auch hier erforscht. Und nicht nur erforscht, sondern eben inzwischen zunehmend in vielen Schulen umgesetzt.
Und gibt es denn noch andere Anhaltspunkte aus der Bildungsforschung dazu, wie man diese teils ziemlich desaströsen Lesekompetenzen hier verbessern könnte?
Ja, da sind die Ländervergleiche natürlich sehr nützlich. Nele McElveny und die anderen Länderteams in der IGLU-Studie liefern da ganz, ganz viele Hinweise, welche Faktoren wichtig sind. Sie betonte in unserem Gespräch ganz stark, dass halt sehr früh diagnostiziert werden muss, wie weit Kinder in ihrer Sprachentwicklung sind. Mhm. Also schon bevor sie in die Schule kommen natürlich, weil du musst ja diese Grundlagen haben erstmal. Und wenn sich da schon zeigt, dass sie Förderbedarf haben, dann müssen sie gefördert werden, weil es besser ist, diese Probleme früh in Angriff zu nehmen.
Wir können sehr klar sagen, dass das Thema der Förderdiagnostik hier eines ist, was wir in Deutschland sicher noch nicht ausreichend systematisch in der Fläche implementiert haben. Also rechtzeitig festzustellen, welche Förderbedarfe haben Kinder. Schon vor Schuleintritt möglichst, also bereits bevor sie in die erste Klasse der Grundschule einmünden, zum Beispiel das Thema der Sprachkompetenzen systematisch anzugehen und dann auch, je nachdem, was bei der Diagnostik herausgekommen ist, verbindliche Schlussfolgerungen zu ziehen, was zu fördern ist. Also zielgenaue, passgenaue Förderung der Kinder vor der Schule, aber dann klar auch begleitend in der Grundschule. Ein ganz interessantes Beispiel, obwohl es weit weg ist, ist Singapur, wo man im ersten Moment vielleicht denkt, oh, asiatisches Land und ist denn das überhaupt vergleichbar? Und natürlich ist das in seiner Gänze auch kulturell anders und nicht vollständig vergleichbar. Aber es ist deshalb ganz spannend, weil Singapur eben vor 20 Jahren mal im Mittel mit seiner Lesekompetenz in der 4. Klasse hinter Deutschland bei IGLU lag und inzwischen nicht nur aufgeholt, sondern uns deutlich überholt hat. Und hier sehen wir die eben angesprochene Förderdiagnostik beispielsweise ganz klar. Also hier werden alle Kinder, wenn sie in die 1. Klasse kommen, in Bezug auf ihre Lese- und Rechenfertigkeiten getestet. Und diejenigen, die dann Hilfe benötigen, werden frühzeitig, eben schon zu Beginn der Grundschule, in kleinen Lernförderprogrammen gefördert. Das betrifft so etwa 12-14% eines jeden Jahrgangs. Und das ist eben eine Chance für diese Kinder, frühzeitig nicht zu sehr in Rückstand zu geraten, sondern aufzuholen und dann wieder mit ihren Altersgenossinnen und Genossen mithalten zu können.
Also man sieht, es gibt durchaus wirksame Ansätze. Ne? Ob sie aber in Deutschland übernommen werden, das hängt natürlich dann vom politischen Willen ab. Und ob sie ausreichend finanziert werden, ebenso. Gerade in den Kitas ist das ja ein großes Thema, das wissen wir ja aus den Nachrichten auch, denn die spielen natürlich eine extrem wichtige Rolle in der Schulvorbereitung, aber gleichzeitig mangelt es an ErzieherInnen. Auch da müsste also viel mehr investiert werden, wenn man es mit der frühen Sprach- und Leseförderung ernst meint. Immerhin sagten sowohl Steffen Geilberger als auch Nele McElveny in unseren Gesprächen, dass all diese Schocks aus den PISA- und IGLU- und IQB-Berichten die politische Aufmerksamkeit in den vergangenen Jahren schon verstärkt auf die zentrale Rolle der Leseförderung gerichtet haben. Dass da viel mehr Handlungsbereitschaft seitens der Politik entstanden ist. Mhm.
Also, wir können ganz klar sagen, wir haben eindeutig eine massive Lesekrise. Und um die anzugehen, gibt es ja offensichtlich ganz viele Stellschrauben, die von BildungsforscherInnen schon identifiziert worden sind. Das sind Dinge wie mehr Sprachdiagnostik der Kinder schon vor der Einschulung und die zusätzliche Lesezeit in der Grundschule. Und dann außerdem auch die bessere Unterstützung für Kinder aus einkommensschwächeren Familien. Gibt es denn für die Schulen selbst, also für die Unterrichtsgestaltung, auch noch Empfehlungen? Müsste sich dort nicht auch noch viel mehr verändern, um dieses riesige Leseproblem irgendwie in den Griff zu bekommen?
Empfehlungen gibt's viele, auf jeden Fall. Man sieht natürlich, dass hier ganz viel auf einmal geschehen müsste. In Schulen, in Kindergärten, aber eben auch in der Gesellschaft. Wie vermehrtes Vorlesen in Familien oder die ganz elementare Vorbereitung aufs Lesen und auf Schule, nicht nur in den Kitas. Aber die Schulen spielen hier halt eine zentrale Rolle, weil sie wirklich alle Kinder erreichen. Und ja, da gibt es laut der Bildungsforschung durchaus noch Handlungsbedarf. Zum Beispiel bin ich in der IGLU-Studie so richtig über diesen einen Satz hier gestolpert. Zitat: Die von den Lehrkräften verwendeten Klassenlektüren sind für die Jahrgangsstufe 4 relativ kurz und durchschnittlich über 20 Jahre alt. Sie decken sich zudem kaum mit den Vorlieben der Schülerinnen und Schüler. So ein bisschen ein kleines Armutszeugnis, ja, da, ne? Schon ein bisschen absurd.
20 Jahre ist schon doll.
Es ist in diesen Zeiten vor allem noch schlimmer, glaube ich. 20 Jahre ist wirklich echt Vergangenheit. Ne? So, und klar, man muss doch irgendwie die Kinder ansprechen in dem, was ihnen Spaß macht, was ihnen gefällt, was sie fasziniert. Ne? Also ich denke, da ist zum Beispiel ein starker Anhaltspunkt für die Länder und die KultusministerInnen oder diejenigen, die das Curriculum setzen. Denn ein Buch, was man irgendwie spannend und relevant findet, das hält einen ja auch viel mehr bei der Stange. Und das kann dem Lesen doch nur zugutekommen.
Mm. Und was wissen wir denn über die Unterrichtsqualität und die Art und Weise, wie Lesen gelehrt wird? Gibt es dazu auch schon Erkenntnisse aus den Studien?
Tja, es ist schon so, dass ein großer Teil der Lehrkräfte nicht unbedingt auf dem neuesten Stand mit ihren Fortbildungen ist. Also gerade zum Thema, wie sie Lesen lehren oder wie man Leseprobleme früh erkennt. Wie schon gesagt, die Klassen enthalten mehr und mehr Kinder, die Deutsch nicht als Muttersprache sprechen oder auch Kinder mit Förderbedarf. Das sind echte Herausforderungen und dafür brauchen Lehrerinnen und Lehrer richtig gute didaktische Kenntnisse. So, laut der IGLU-Studie wird aber weniger als ein Drittel der Viertklässler von LehrerInnen unterrichtet, die innerhalb der letzten 2 Jahre Fortbildungen zur Förderung des Leseverstehens oder Lesestrategien besucht hatten.
Das ist nicht viel.
Das ist wirklich nicht viel. Und bei der Diagnostik von Leseschwächen war die Zahl noch kleiner. Nur 12% der SchülerInnen hatten Lehrkräfte, die ihre diagnostischen Kenntnisse in den 2 Vorjahren mit Fortbildungen aufgestockt hatten. Das ist schon problematisch. Aber andererseits, gut, Lehrerinnen und Lehrer haben eh schon viel zu tun. Wir haben einen Lehrkräftemangel und da müsste dann während der Fortbildung Vertretung her. Das ist alles leichter gesagt als getan. So. Und dazu kommt dann noch die Empfehlung von Nele McElveny und dem IGLU-Studienteam, dass Kinder einzeln oder in kleinen Gruppen gefördert werden sollten. Verbindlich. Mhm. Das ist eine Ressourcenfrage. Das bedeutet dann natürlich auch mehr Stellen, mehr Arbeitsplätze, mehr Personal.
Klar, das ist natürlich die Frage. Wie soll das alles geschehen, wenn es jetzt schon zu wenig Lehrkräfte und ErzieherInnen gibt? Man kann sich das ja alles nicht herbeiwünschen. Beziehungsweise eine Studie hat ja kürzlich festgehalten, dass es bald zu viele Lehrkräfte geben wird. Aber das heißt ja noch lange nicht, dass die Stellen dafür geschaffen und bezahlt werden.
Richtig, das müsste man erst mal sehen, was da überhaupt geschieht. Und das ist eigentlich der gordische Knoten, diese Frage der Umsetzung. Mhm. Wir leben in einer Gesellschaft, die sich in den letzten Jahrzehnten ganz offensichtlich sehr stark verändert hat. Wenn wir etwas daran ändern wollen, dass Millionen Menschen einfach abgehängt werden, weil sie nicht gut lesen und schreiben können, dann muss da dringend mehr geschehen. Das zeigt uns die Forschung seit Jahren und das ist auch in keinster Weise umstritten. Natürlich kann man verschiedene Ansätze dazu debattieren, aber eben nicht mehr allzu lange. Wir haben genügend Studien, wir wissen um das Ausmaß des Problems und die Forschung zeigt uns inzwischen viele wirksame Maßnahmen auf, um diese Kinder besser zu fördern.
Aber eigentlich ist all das doch auch eine große gesellschaftliche Debatte. Also irgendwie ist das eher so ein Hintergrundrauschen, dass viele Kinder und auch Erwachsene nicht gut lesen können. Vielleicht müsste da noch klarer gemacht werden, wie das eben unsere Gesellschaft verändert. Also wie viel Potenzial dadurch auch verloren geht.
Ein guter Auftrag an die Sozialwissenschaften, Maya, stimmt. Mhm. Und wir müssen vielleicht alle etwas mehr darüber nachdenken, was mit unseren eigenen Lesefähigkeiten geschieht. Je mehr Zeit wir am Handy oder am Computer verbringen, denn, ne, weißt du ja auch selber, da lesen wir ja schon anders als in einem Buch, oder? Schneller, oberflächlicher.
Und vor allem, wie man auch E-Mails und WhatsApps schreibt, das ist ja Kraut und Rüben häufig.
Und man will alles in Sekunden raushauen und man liest auch so ein bisschen so. Man überfliegt alles, ne? Skim-Reading. Ja. Und in kürzeren Häppchen immer.
Es muss snackable sein.
Genau, genau. Ja. Dieser Ausdruck. Ich merke also bei mir selber auf jeden Fall schon, dass ich, wenn ich länger keine langen Texte lese, dass mein eigener Lesemuskel ein wenig schrumpft. Und das ist schon besorgniserregend.
Es gibt doch jetzt auch dieses große neue Bildungsprogramm, das Kindern in einkommensschwachen Gebieten helfen soll. Staatschancen. Damit geht die Politik doch schon auf die Empfehlung der ILO-Studie ein, oder nicht?
Du hast recht, das ist ein enorm großes bundesweites Programm und es dreht auch an einigen dieser wichtigen Stellschrauben, über die wir schon gesprochen haben. Also über die nächsten 10 Jahre bekommen 4.000 Schulen in benachteiligten Städten und Gegenden insgesamt 20 Milliarden Euro, um in mehr Bildungsgerechtigkeit zu investieren. Der Bildungserfolg der Kinder soll von ihrer sozialen Herkunft entkoppelt werden, sagt die Bildungsministerin Bettina Stark-Watzinger. Denn noch nie sei der Handlungsdruck so groß gewesen wie jetzt. Mhm. Wie genau soll das geschehen? Dadurch, dass gezielt Lesen, Schreiben und Rechnen gefördert werden, damit die schwächeren Kinder aufholen können. Und zwar nicht nur in Grundschulen, sondern auch in weiterführenden und sogar beruflichen Schulen. Also, wie du sagst, da scheint die Politik wirklich einige Empfehlungen aus der Bildungsforschung angenommen zu haben. Die Bildungsforschung gibt uns da ganz viele unglaublich wertvolle Einblicke in ein großes Problem, das uns alle angeht, auch wenn wir nicht direkt betroffen sein sollten. Und sie zeigt uns eben auch effektive und teilweise schon bewährte Wege, um aus dieser Krise herauszukommen.
Puh, ein großes, sehr aktuelles Thema, das uns wahrscheinlich noch länger begleiten wird. Vielen Dank, Jenny Witt, für all diese Einblicke und die Möglichkeit, die Forschung dazu so dicht zusammengefasst betrachten zu können.
Gerne.
Und ebenfalls vielen Dank an die Kinder und Jasmin Knoll in der Grundschule Kirchdorf, dass wir sie besuchen konnten.
Auf jeden Fall.
Diejenigen, die dafür gesorgt haben, dass diese Folge heute überhaupt verwirklicht werden konnte, das sind Lena Bodewein, Christine Dreier und Konrad Winkler. Und wir haben noch eine besondere Bitte an euch zu einem ganz besonderen Anlass. Denn die Synapsen nähern sich der 100. Folge. Und das können wir ehrlicherweise selbst auch kaum glauben. 100 Mal haben wir euch schon Wissenschaft und aktuelle Forschung in aller Tiefe und auch Ausgewogenheit nahegebracht. Zu Themen wie Rassismus in der Medizin oder Tiefseebergbau. Zu Fragen wie, warum führen Menschen Krieg oder ob Tiere Gefühle haben. Jetzt wollen wir was von euch wissen. Und zwar, was war eure Lieblingsfolge? Welches Thema fandet ihr besonders spannend? Und womit sollen wir uns in Zukunft unbedingt mal befassen? Und wir würden sehr gerne hören, was ihr an den Synapsen besonders schätzt. Schreibt uns oder schickt uns eine Sprachnachricht an synapsen@ndr.de. In 2 Wochen hören wir uns dann wieder hier mit einem neuen spannenden Thema aus der Forschung. Und zwar geht es da um Zucker. Und wenn ihr hier nichts verpassen wollt, dann abonniert unseren Kanal und gebt uns gerne einen Daumen hoch. Gleich gibt es noch einen Hörtipp und ich verabschiede mich schon mal. Schön, dass ihr dabei wart. Ich bin Maja Bachtiarewitsch. Bis bald.
Hallo, ich bin Ingo Zamperoni, Moderator der ARD-Tagesthemen und zusammen mit meiner amerikanischen Frau Jiffer, Host des Podcasts Amerika, wir müssen reden. Und da gibt's eine Menge zu besprechen in diesem Superwahljahr. Wir sagen euch zum Beispiel, was dahinter steckt, wenn Donald Trump über die NATO-Länder in Europa herzieht oder warum er jetzt goldene Turnschuhe rausbringt und warum selbst Talkmaster Jon Stewart Witze über das Alter von Joe Biden macht. Ihr lernt bei uns viel über das politische System Amerikas und wir lachen auch gerne über die vielen kulturellen und sprachlichen Unterschiede zwischen unseren beiden Heimaten USA und Deutschland. Amerika, wir müssen reden, findet ihr alle 2 Wochen in der ARD Audiothek und überall, wo ihr gerne Podcasts hört. Hört doch mal rein.